ARD.
Fortbewegung kennt viele Wege, zu Wasser, in der Luft und auf dem Land. Wir wollen uns auf den Landweg beschränken, denn da liegt vieles im Argen. Die eingestürzte Carola-Brücke in Dresden sehen viele als Sinnbild für ein Land, dessen Verkehrswege alles andere zu sein scheinen als modern. Und womit man rollt, wenn's rollt, ist auch nicht mehr in jedem Fall zeitgemäß. Zwar sind E-Autos längst nicht mehr selten, aber leider selten von hier. Was bewegt uns, wenn wir über Mobilität nachdenken?
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Schön, dass Sie uns in der ARD Audiothek oder Ihrem Podcatcher gefunden haben. Ich bin Thomas Lopau und viel zu oft mit dem Auto unterwegs von A nach B. Klar fände ich, wenn ich es unbedingt wollte, in den meisten Fällen auch Alternativen. Nur sind die fast nie zuverlässiger, günstiger, schneller oder anderweitig attraktiv. Es muss sich einiges ändern in Bezug auf unsere Mobilität, so viel ist klar. Was hindert uns daran, Technologien, die schon existieren, sinnvoll einzusetzen? Was hindert uns, den Erfindergeist anzufeuern, bessere Lösungen zu finden? Wo stehen wir auf dem Weg zu einer Verkehrswende? Ich habe auch diesmal schon im Vorfeld mit einigen Menschen gesprochen, die aus ihrem Blickwinkel auf Mobilität schauen. Eine Frau im Vogtland, die das Projekt Bürgerbus dort vorantreibt, ist darunter. Auch ein Ingenieur im Ruhestand, der an der Vorplanung der Carola-Brücke beteiligt war. Und der Oberbürgermeister von Hoyerswerda schwärmt von der Mobilität der Zukunft, die in seiner Region bereits anfängt, Gestalt anzunehmen. Die Interviews wie immer nach der circa anderthalbstündigen Talkrunde. Und die startet jetzt. Und ich stelle Ihnen jetzt meine Gäste in der Runde mal vor. Da ist zum einen Professor Günther Prokop, Professor für Kraftfahrzeugtechnik an der TU Dresden. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo.
Guten Tag, hallo.
Er sitzt bei uns im Dresdner Studio. Wir haben uns auch diesmal wieder verteilt. Wir haben in der Leitung per Computer zugeschaltet, weil nicht an der TU Chemnitz, wo er sonst ist, sondern unterwegs in Graz, Professor Thomas von Unwerth, Professor für alternative Fahrzeugantriebe. Hallo.
Ja, schönen guten Abend, Herr Lopper.
Wunderbare Verbindung bis nach Graz. Dann kommt später noch in einer Stunde zu uns Dr. Florian Schuster. Er ist in einem Think Tank als Ökonomist und schaut ein bisschen in die Zukunft. Da wollen wir nachher die Glaskugel mal anwerfen. Und in der Runde müsste auch jetzt sein Dr. Wolfgang Gründiger, der uns auch zugeschaltet ist. Er ist Aktivist, Publizist und hat das Thema Energie und vor allen Dingen Energiewende auf dem Zettel. Hallo.
Wunderschönen guten Abend.
Ja, auch da funktioniert die Technik, das ist schön. Und in meinem Studio, das heißt, mir gehört es ja nicht, aber da, wo ich sitze, in Leipzig, ist Daniel Kiesler bei mir. Er ist auf der einen Seite Gewerkschafter, sieht man auch am T-Shirt gerade im Moment, also bin ich mir ziemlich sicher. Und er ist Straßenbahnfahrer in Leipzig, mit dem Weg jetzt demnächst auch auf die anderen Schienennetze dieser Republik mal zu schauen. Hallo.
Ja, Grüße.
Sehr gut, das heißt, wir haben Menschen aus der Praxis. Was wir nicht haben, habe ich gerade gemerkt, wir sind ziemlich männlich dominiert. Das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass das Thema Mobilität, also wer spielt mit Autos, die Jungs, das ist halt irgendwie leider immer noch so ein bisschen drin. Frage ich gleich mal in die Runde, wenn wir bei unseren Professoren sind, die so in der Forschung und Lehre auch unterwegs sind. Haben Sie, wenn Sie in Ihren Hörsaal jetzt mal kurz sich versetzen, viele weibliche, freundliche Gesichter, die Sie anschauen, oder sind es doch auch da mehr Jungs? Herr Prokop.
Ja, die weiblichen freundlichen Gesichter, selbstverständlich. Nur es könnten durchaus mehr sein. Wir haben in den sogenannten MINT-Fächern, wo halt die Ingenieurwissenschaften mit dazugehören, durchaus das Thema der weiblichen Studierenden. Und gerne, also wir machen viele Maßnahmen an der TU Dresden auch. Das ist halt ein Thema, das uns sicher länger noch beschäftigen wird.
Ja, so Trommelwirbel, junge Frauen, die uns gerade zuhören und sagen, da will ich auf jeden Fall auch was bewegen, weil ich kann ja noch was mitgestalten, das ist ja auch wichtig. Professor von Unwerth, wie ist es bei Ihnen, wenn Sie in Ihre Hörsäle schauen?
Ist tatsächlich leider ähnlich. Gerade unsere MINT-Studiengänge, Maschinenbau, Elektrotechnik, Informationstechnologien, haben wir tatsächlich zu wenig weibliche Studierende. Wir hätten gerne mehr. Wir machen ähnlich wie die anderen Universitäten intensiv Werbung. Aber es scheint doch tatsächlich irgendwo immer noch der Trend zu sein, dass die Männer sich doch mehr so für die gerade die automobilen Technologien interessieren. Bei den Damen hoffe ich da noch auf deutlich mehr Zuspruch in der Zukunft. Würde mich sehr freuen.
Ja, würden wir vielleicht woanders stehen, wenn wir mehr Frauen dort in Führungsverantwortung hätten? Wer weiß.
Ich meine, wir haben viele, viele weibliche Persönlichkeiten in Führungspositionen. Man denke nur an VDA, Frau Hildegard Müller. Also es gibt durchaus einige Persönlichkeiten, die ja auch im Automobilsektor sehr, sehr präsent sind. Und vielleicht ändert sich da tatsächlich die in der Zukunft etwas, wenn es denn mehr Richtung umweltfreundliche Antriebe geht, wenn es neue Fahrzeugkonzepte betrifft, dann haben wir tatsächlich in der Vergangenheit oft erlebt, dass das die jungen Damen dann doch mehr interessiert. Mhm. Und wenn man das dann verbindet mit eben den ingenieurtechnischen Studiengängen, wie gesagt, mich würde es sehr freuen und wir würden uns, unsere Studiengänge sind also auf jeden Fall offen.
Ja, zur Ehrenrettung muss man sagen, wir haben tatsächlich auch eine Frau in der Sendung, so ist es nicht. Monja Heinrich wird nachher mit uns sprechen. Sie betreut ein Bürgerboss-Projekt im Vogtland, also auch der ÖPNV wird uns natürlich hier als Thema wichtig sein. Und da ist eben Bürgerboss so eine Idee, deswegen habe ich ein Interview mit ihr geführt vorab, was wir dann später hören werden. Und noch zwei andere Interviews sind dann auch, aber das sind so Themen-Add-on. Ich habe jetzt Dr. Gründiger nur guten Tag gesagt. Wie ist es bei den Dingen, die sind ja als Publizist, da sitzen Sie mal wahrscheinlich eher zu Hause, aber Sie sind ja auch Speaker, wie man das schon neudeutsch sagt. Also Sie sprechen vor Leuten. Wie merken Sie das so? Ist Mobilität generell so ein Jungsding oder ist das doch auch was, wo Sie sagen, nee, also bitteschön, nicht von gestern denken?
Nee, Mobilität ist auf keinen Fall ein Jungsding. Das betrifft ja alle Geschlechter und gerade die, na, dass man auch die Mobilitätskonzepte mal ganz neu denkt, wo das Auto ein Bestandteil ist. Ich komme aus Tirschenreuth, das ist in Bayern. Da braucht man eben ein Auto, weil eben der ÖPNV nicht ausgebaut ist. Und wenn man gerade jetzt berücksichtigt, dass gerade ältere Menschen, dass viele Frauen eben weniger Autos zur Verfügung haben, vielleicht nicht Autos fahren wollen oder nicht können, dann ist es tatsächlich ein Thema, das alle Generationen von jung bis alt, alle Geschlechter betrifft. Und daher müssen wir einfach die Mobilität ganz neu denken.
Ja, ich habe erst gemerkt, als wir die Sendung vorbereitet haben, Mobilität ist so ein schönes Buzzword, was man so in die Mitte werfen kann. Und dann haben wir gemerkt, das ist ja ein Riesenrad und vor allen Dingen mit ganz unterschiedlichen Speichen, weil wir müssen auf der einen Seite auf die Verkehrswege schauen, wir müssen auf der anderen Seite auf die Antriebe schauen. Deswegen sind Sie ja als Expertinnen und Experten eingeladen. Wir müssen darauf schauen, wie die Organisation ist. Wir müssen darauf schauen, wie viele teilnehmen. Ne? Ist das ein Einzelding, weil man eben schnell auf einer gut ausgebauten Autobahn mit einem fixen Auto auch gerne mit Wasserstoffantrieb zum Beispiel unterwegs sein will? Oder ist es eben dann die große Bahn zum Beispiel, in der dann da vorne Daniel Kiesler sitzt. Sie habe ich jetzt noch gar nicht gefragt. Viele Kolleginnen im Bereich der fahrenden Zunft?
Durchaus. Es ist auf jeden Fall nicht unübersehbar, eine Masse, die da ist. Sehr starke Kolleginnen, die auch sehr engagiert sind und ihren Beruf mit genauso viel Leidenschaft machen wie wir Jungs. Und bei der Deutschen Bahn zum Beispiel ist es ja auch sehr besonders. Die haben ja ein sehr gutes Inklusivkonzept mit Railbow, der LGBTQI-Plus-freundlichen Gruppe, wo dann halt auch Transpersonen inkludiert werden in Unternehmen und auch Akzeptanz erfahren. Also auch da wird das ausgebaut und auf alle Personen also ausgebaut und einfach erweitert der Personenkreis, der da arbeiten darf und soll.
Ich hatte vorhin schon gesagt, Sie sind für uns der ÖPNV-Experte auf der einen Seite, aber auch Sie sind auch der Schienenexperte, weil Sie jetzt tatsächlich gerade diesen Switch machen. Also Sie sind aus dem Straßenbahnhäuschen noch nicht ganz ausgestiegen, aber wechseln in den Zug, kann man das so sagen?
Genau, ich bin halt jetzt so genau auf dieser Türschwelle, steige gerade schön aus und in die große neue Bahn ein und das ist eigentlich kein großer Switch, weil es sind beides Schienenfahrzeuge und sie funktionieren sehr ähnlich. Aber es ist natürlich ein riesen anderes Netzwerk und viel größer und viel mehr Funktionsweisen, die dahinter hängen.
Jetzt sind wir, ich habe eine Frage, die wollte ich irgendwann mal stellen, ich stelle sie gleich, weil man hört so ein bisschen diese Begeisterung dafür, dass wer jetzt mit ihm im Studio sieht dann auch, dass das Lächeln tatsächlich da ist, aber ich glaube, man hört es auch. Und wenn Sie aber jetzt so von maroden Schienennetz und Bahn würfelt mittlerweile die Fahrpläne, statt sie tatsächlich einzuhalten und, also all diese Dinge und trotzdem möchten Sie in dieses Unternehmen rein, wie kommt's? Sind Sie enthusiastisch per se? Nehmen Sie irgendwas oder ist es einfach so, dass Sie sagen, nee, ich habe Vertrauen da drauf?
Das ist, also erstens, genau, sehr viel Leidenschaft. Ich wollte schon seit immer Zugführer werden, schon Schienenfahrzeuge bedienen. Und ja, es ist natürlich ein bisschen schade, dass halt auf den Konzern so herabgeblickt wird, auf berechtigten Gründen. Da ist einfach ein riesen Investitionsstau und ist einfach marode, zu spät, unzuverlässig. Alle Wörter, die passen, aber das ist auch eine riesengroße Chance, das einfach zu verbessern und in Zukunft besser zu machen. Und ich werde dann bei der Regio fahren, also die S-Bahn, und da sind wir noch relativ pünktlich, würde ich sagen, und zuverlässig. Und mich motiviert vor allem einfach, Menschen zu verbinden und eine Rolle in dem Leben von Menschen zu spielen, einfach weil man braucht mich als Zugführer, man braucht mich einfach, dass ich die Menschen zuverlässig von A nach B bringe und genau das ist der Punkt, was mich motiviert, einfach da zu sein und das wird auch in Zukunft nicht abschwächen.
Wunderbar, jetzt haben wir diese zwei Fremdworte Mobilität und Motivation quasi in einem drin. Mal Frage an die anderen Experten, vielleicht auch Dr. Gründiger, vielleicht ist das ja was, wo Sie sagen, ja, das erlebe ich ganz oft, dass Motivation, wenn man was verändern will, wenn solche Veränderungsprozesse laufen, dass das eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt?
Ja, absolut. Also ich bin ja bei Enpal tätig, dem Energiewende-Pionier in Deutschland, der überall Solaranlagen installiert, Wärmepumpen installiert, auch natürlich Elektromobilität voranbringt, weil die eben sehr günstig ist, wenn man sie mit dem eigenen Strom vom eigenen Dach lädt. Und als ich vor ein paar Jahren dazu kam, da sagte ich zu den Leuten, also glaubt ihr, dass ihr das Rad neu erfunden habt? Solarenergie gibt es schon seit einiger Zeit in Deutschland. Was macht ihr denn anders? Aber die Leute waren einfach sowas von motiviert. Die haben alle ihre zweite Karriere hier gestartet. Die haben irgendwas gemacht im Leben und haben dann gesagt, boah, ich bin jetzt irgendwie Mitte 30, bin jetzt 40. Ich will irgendwas machen, was mir irgendwie Sinn gibt, wo ich nach Hause gehe und wo ich stolz darauf bin, was ich meinen Kindern erzählen kann. Und ich will nicht mehr irgendwas machen, wo ich nicht vollkommen dahinter stehe. Und deswegen, glaube ich, funktioniert es auch so gut, weil es eben Menschen sind, die erstens viel Erfahrung haben und zweitens, die einfach motiviert sind, die Bock drauf haben, die wissen, wofür sie jeden Morgen aufstehen. So geht es mir auch. Ne? Also wenn ich früher irgendwie noch ein bisschen verschlafen bin und in den Spiegel gucke, dann weiß ich trotzdem, warum ich so früh aufstehe und dann so hart arbeite, weil man einfach weiß, man macht was für die Kundinnen und Kunden und für die Welt. Also das ist doch einfach ein tolles Gefühl und man ist stolz darauf, was man tut.
Okay, Professor Prokop, Sie haben ja viel auch mit den Leuten in der Automobilbranche zu tun. Und da stelle ich jetzt ganz einfach mal, spüren Sie diesen Enthusiasmus, den Sie jetzt gerade von unseren beiden gehört haben, dort auch?
Ja, ich kann das voll bestätigen. Jetzt nicht unbedingt aus dem Blickwinkel Automobil und Automobilindustrie. Ich bin ja ursprünglich, oder ich bin in meinem Fachgebiet Automobiltechniker. Ich durfte aber in den letzten Jahren als Dekan unsere verkehrswissenschaftliche Fakultät an der TU Dresden leiten und habe damit natürlich einen sehr, sehr guten Überblick und Einblick über Mobilität als Ganzes bekommen. Und ich kann die Erfahrungen, die hier geschildert wurden, auch ganz klar bestätigen. Also unsere Studierenden, die nun nicht unbedingt Automobiltechnik oder Maschinenwesen studieren, sondern die Verkehrsingenieurwesen, Verkehrswirtschafts studieren. Da ist wirklich, da merkt man bei ganz, ganz vielen so eine ganz starke intrinsische Motivation. Sowas wie, wir wollen hier was verändern, wir wollen Mobilität verändern.
Mhm. Und wenn dann solche Nachrichten kommen, wie gerade aktuell, dass VW zum Beispiel eben sagt, ja, jetzt kündigen wir auch unsere Beschäftigungssicherung auf und sagen wir mal, die Wolken immer dunkler werden über allem, dann bleibt das trotzdem?
Ja, das ist halt eine schwierige Gemengelage, in der wir uns jetzt befinden, als Land insgesamt, die Automobilindustrie insbesondere. Das kann man ja fast täglich, wöchentlich in den Nachrichten hören. Ich denke, jetzt speziell was die deutsche Automobilindustrie betrifft, sie ist ja sehr traditionell. Und da ist natürlich ein Technologiewandel, wie er jetzt mit der Elektromobilität passiert, doch relativ schwierig zu vollziehen. Und diese Schwierigkeiten sehen wir gerade. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass es nicht das Ende der Automobilindustrie sein wird, sondern dass wir hier halt einfach einen Transformationsprozess sehen. Und das wird weitergehen.
Ich bin immer ein Freund von irgendwelchen schiefen Metaphern. Ich habe jetzt gerade so eine Gruppe von Radrennfahrern, wo vorne einer immer vorne wegrennt und jetzt lässt er sich gerade in den Windschatten zurückfallen. Das ist ja bei Radrennfahrern, glaube ich, eine Strategie, um Kraft zu sparen, um dann wieder anzugreifen. Haben Sie das Gefühl, die deutsche Automobilindustrie ist gerade so ein schlauer Radrennfahrer, der von der Spitze sich nach hinten fallen lässt, damit er dann wieder richtig aufholt?
Ja, ob diese Metapher jetzt komplett zutrifft, das weiß ich nicht. Ich glaube aber ehrlich gesagt, es ist wirklich schwierig, solche Konzerne durch diese schwierigen Zeiten zu führen. Ich habe wirklich große Hochachtung vor den Kollegen in den Management-Etagen, die das tun. Das ist wirklich, die sind nicht zu beneiden.
Okay. Dann frage ich noch Professor Unwert, in meine Metapher passt es jetzt nicht mit einem Wasserstoffauto vorbeizufahren, aber Sie sind auf einer Technologiespur schon eine ganze Weile unterwegs, auf die viel Hoffnung gesetzt wird. Berechtigterweise werden wir mal das Wasserstoffmobilitätsland?
Ich hoffe, da hört man dann jetzt den Enthusiasmus durch, wo wir gerade bei dem Thema Enthusiasmus waren. Der Enthusiasmus ist auf alle Fälle für die Technologie bei mir schon vor 30 Jahren entbrannt. Die Situation in der Automobilindustrie hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass man in den letzten Jahren, natürlich auch regulatorisch bedingt, ganz stark auf sich auf eine Technologie fokussiert hat. Man wollte erzwingen mehr oder weniger mit der Brechstange, dass man nur die Elektromobilität investiert und dann auch nur Elektromobile fabriziert und verkauft. Dieser Plan ist zuletzt nicht zu 100% aufgegangen, aus vielerlei Gründen, über die man sich ja noch ganz lange diskutieren kann. Einer der Gründe ist aber eben auch der, dass nicht für alle Anwendungsfälle immer ein reines Batterie-Elektrofahrzeug geeignet ist, es teilweise nicht gewollt ist. Da hält sich dann der Enthusiasmus der Endkunden in Grenzen. Mhm. Die würden dann gerne andere Technologien sehen. Die würden Technologien sehen, die vergleichbar sind mit Benzin- und Dieselfahrzeugen, also die man genauso schnell betanken kann, die genauso weit fahren können. Und wenn das Ganze dann noch klimaneutral sein soll, da bleibt eigentlich nicht so wahnsinnig viel, neben der Elektromobilität eben auch nur noch der Wasserstoff. Und daraus begründet sich so ein bisschen meiner und unser Enthusiasmus, ich spreche mal für mein ganzes Team, für alle Studierenden, die bei uns sind, die sich diese Fachrichtung eingeschlagen haben, zu wissen, dass da noch was kommt nach der Elektromobilität, dass wir noch so viele, viele Möglichkeiten haben, eben mit dem Wasserstoff neben der Mobilität auch in Zukunft Stahl klimaneutral herzustellen, dass man vielleicht sogar Häuser damit beheizen kann, dass man viele, viele sehr interessante klimaneutrale Dinge damit tun kann. Dieser Enthusiasmus, der beflügelt mich und uns eigentlich jeden Tag aufs Neue. Und ich hoffe, dass dieser Enthusiasmus auch auf die Studierenden rüberspringt, ja. Die sich mit dieser Technologie jetzt in der Zukunft beschäftigen. Ja.
Da muss ich leider sagen, ich bin etwas weniger enthusiastisch. Okay. Denn natürlich ist Wasserstoff natürlich super wichtig für die Industrie. Sicherlich auch, ne, auch E-Fuels, die ja aus Wasserstoff erzeugt werden. Dann auch für die Schifffahrt, für die Flugzeugtreibstoffe. Sicherlich auch dann E-Fuels oder anderes eben für die großen Sattelschlepper und andere große, schwere Nutzfahrzeuge, wo eben Batterien nicht mehr ausreichen. Ich glaube, für den klassischen PKW, ne, mit dem ich oder mit dem meine Eltern oder so einfach ihre täglichen Fahrten machen, da ist der Wasserstoff einfach zu ineffizient, auch zu teuer, weil der ist dann eben der Champagner, die Energiewende. Den brauchen wir eben für die Anwendungen, wo er ohnehin schon knapp ist. Und ich sag's mal so, wenn wir schon früher auf die Elektromobilität gesetzt hätten, auf günstige Elektrofahrzeuge, dann wären wir vielleicht, ich möchte es nicht sagen ganz sicher, aber vielleicht nicht da, wo gerade jetzt die Automobilindustrie steht. Ich sag's mal so, vor 10 Jahren haben die Wissenschaftler vorher gesagt, jetzt im Jahr 2024 werden 10% aller Neufahrzeuge elektrisch fahren. Jetzt sind es aber halt eben nicht die 10%, die vorausgesagt wurden und wo sich die Leute gesagt haben, 10% ist doch viel zu viel, sondern es sind schon knapp 20% aller neuen Autos, die elektrisch fahren. Und gerade in China, dem Absatzmarkt, wo die deutschen Autobauer halt immer ihr Cash gemacht haben, da stieg der Marktanteil von Elektroautos von 5% 2008 auf 38% in 2023. Also ein kompletter Shift in nur 6 Jahren. In Europa von 2% auf 21% und so weiter in halt nur 6 Jahren. Und wir sehen einen weltweiten massiven Trend hin zum Elektrofahrzeug, eben nicht zum Wasserstoff, weg vom Verbrenner. Ich glaube, dass wir auf dieses günstige, effiziente Fahren beim PKW setzen müssen, auf definitiv bei anderen Sachen, ne, wie gesagt, LKWs vielleicht, wobei da auch die Batterie schon zunimmt, große Nutzfahrzeuge, Schifffahrt und so weiter, auch Industrie natürlich, da brauchen wir Wasserstoff und der ist einfach so unglaublich, unglaublich teuer zu produzieren und so knapp, dass wir ihn dann auch genau da einsetzen müssen, wo eben die Batterie dann eben nicht taugt.
Genau, jetzt wird von Hundert natürlich ein bisschen Veto schreien müssen, das müssen wir auch zugestehen.
Jetzt wird er genau. Mir widersprechen vielleicht. Ja,
ja, was heißt widersprechen? Es gibt gute Gründe, diese Argumente, die Sie anführen, die höre ich tagtäglich. Wir diskutieren das rauf und runter. Auch hier in Graz im Übrigen geht es um genau diese automobilen Antriebstechnologien in den letzten Tagen, auch in den nächsten 2 Tagen auf den Comet Center Days. Wir diskutieren das mit Industrievertretern, auch mit Politikern, auch mit Otto Normalverbrauchern. Und was immer wieder rauskommt, ist, dass die Batteriemobilität überall dort, wo ich elektrische Energie am gleichen Ort zur gleichen Zeit zur Verfügung habe, der effizienteste und damit zumindest auf den ersten Blick zunächst mal beste Weg die Elektromobilität ist. Das kann man physikalisch begründen, das kann man belegen mit den Effizienzketten. Das ist zunächst mal nicht falsch, das ist richtig. Es gibt aber viele Anwendungsfälle. Es geht bis hin zu Kundenwünschen, die man in einer Serienfahrzeugentwicklung, ich war selbst eine Dekade lang beim größten europäischen europäischen Automobilhersteller in der Konzernforschung unterwegs. Und wenn man sich mit der Serienfahrzeugentwicklung beschäftigt, dann gibt es eben neben der Effizienz noch viel mehr Bewertungskriterien als nur die Effizienz. Und wenn wir es nur mal als Beispiel, ein Punkt, wenn Sie die Effizienz ansprechen, ist die, Sie sagen unter anderem auch, wir brauchen so wahnsinnig viel Wasserstoff, zum Beispiel für die Stahlherstellung. Auch das ist vollkommen richtig. Wenn wir denn mal so weit sind, dass die Stahlwerke alle diese Tonnen an Wasserstoff brauchen, brauchen die aber auch ein ganz anderes Preisgefüge. Wir reden heute über 2 bis 3 Eurocent die Kilowattstunde, die ein Stahlwerk denn letztendlich, Salzgitter hat gerade große Mengen ausgeschrieben, dann an Erfordernissen hat. Im automobilen Sektor sieht es ganz anders aus. Dort haben wir ein Preisgefüge, wenn wir für 10 Euro das Kilogramm Wasserstoff anbieten, dann sind wir sogar gegenüber Diesel und Benzin konkurrenzfähig und können mit den kleinen Mengen, die im Vergleich zu Stahlwerken dort benötigt werden, quasi als Beiprodukt, als Nebenprodukt, eben tatsächlich auch die automobilen Anwendungen bedienen, die eben nicht elektrifiziert werden können oder vielleicht auch sogar vom Endkunden einfach nicht gewollt werden. Es gibt tatsächlich auch in den vielen Vorträgen, die ich halte, das sind so 30, 40 im Jahr, publike Vorträge vor Otto-Normalverbrauchern, die mir immer wieder bestätigen, zumindest zur guten Hälfte, dass sie eine Elektromobilität mit Batterien einfach nicht gebrauchen können, nicht wollen oder verschiedenste Gründe anführen, warum sie das einfach nicht möchten. Und da bleibt tatsächlich neben den vielen anderen Anwendungen, die wir vielleicht zuerst mit Wasserstoff bedienen, da bin ich vollkommen bei Ihnen, aber dann doch eben auch die Möglichkeit, Wasserstoff in der Mobilität einzusetzen, vielleicht zuerst im Schwerlastverkehr, vielleicht auch zuerst mit synthetischen Kerosin in Flugzeugen, dort, wo die Anforderungen noch viel höher sind. Aber auf lange Sicht spricht kein Grund dagegen, dass man nicht auch neben der Elektromobilität mit Batterien den Wasserstoff für die Mobilität einsetzen kann. Und es gibt noch viel mehr Gründe, das waren jetzt nur einige wenige.
Jetzt sind wir gerade mittendrin in so einem Antriebs-Battle, so ein bisschen. Also wie schnell ist Wasserstoff der tatsächlich sozusagen Standard? Und das sagte auch der Experte dafür, Professor Unwerth, dass es nicht unbedingt gleich heute und morgen sein muss, aber dass die Technologie funktioniert. Deswegen vielleicht nochmal die Rückfrage, wenn Sie sich schon so lange damit beschäftigen und jetzt auch mit einem Wasserstoffauto bis nach Graz gefahren sind. Ich habe mal irgendwo gesehen, es gibt im Moment, wo glaube ich so 100 Tankstellen in Deutschland, und ich erinnere mich an meine Autogaszeit ganz am Anfang, wo man wirklich noch mit Computer schon gucken musste, gibt es auf der Strecke hoffentlich dazwischen eine Tankstelle, dass ich wieder meinen Tank auffüllen kann. Wobei das ja so eine Art Hybridvariante war. Man konnte ja das Fahrzeug weiterhin auch mit normalem Benzin betreiben. Wie ist das beim Wasserstoff? Sie sind ja so drauf angewiesen. Es geht ja nicht, dass Sie sagen, jetzt haue ich einfach mal einen Liter Diesel oben drauf, wird schon gehen. Ja. Sondern Sie müssen damit durchkommen. Ist das tatsächlich so eine wissenschaftliche Herausforderung? Ich muss meine Strecke nach den Tankstellen planen oder wie kommen Sie klar?
Ein wenig muss man das schon tun. Bei der Infrastruktur, die wir aktuell haben, die sagen ganz richtig, etwa 100 Tankstellen sind verfügbar in Deutschland, im internationalen Umfeld in Europa auch noch ein paar mehr. Also man kann auch bis Italien fahren, bis Polen rein mittlerweile, bis Frankreich und bis Tschechien. Also da entstehen die Netze auch weiter. Das ist weiter im Aufbau. Das geht zugegeben relativ langsam voran, hängt mit vielen Investitionen zusammen, die dafür notwendig sind. Aber es lässt sich also bis Graz zumindest ganz wunderbar fahren. Man hat eine Reichweite von 500 Kilometern. Und wenn man etwa alle 100 Kilometer eine Tankstelle findet. Ja, man muss es planen. Es ist also noch nicht wirklich etwas für den Alltagsgebrauch. Aber wenn man viel über weite Strecken in Deutschland unterwegs ist, lässt sich das zumindest schon mal gut bewerkstelligen.
Mhm. Diesen Unterschied zwischen einem Elektroauto und einem normalen Verbrenner habe ich selbst schon mal getestet durch einen Leihwagen, den ich mal hatte. Das ist schon cool, muss man einfach sagen, wenn man drauf tritt und das Ding ist einfach 100 Meter weiter vorne. Wie ist das mit einem wasserstoffgetriebenen Auto? Haben Sie diesen Vorteil? Weil es wird ja auch in Elektroenergie verwandelt. Also ist das genauso sportlich?
Richtig. Es ist auch per Definition ein Elektrofahrzeug. Wir haben einen Elektromotor, der sich nur eben mit elektrischem Strom aus einer Brennstoffzelle speist, die aus Wasserstoff elektrische Energie wandelt. Heißt auch ein Elektrofahrzeug mit einer immer Hybrid-Variante, also wir haben immer eine Brennstoffzelle und in der Regel auch noch eine kleine Batterie mit an Bord, die für die Dynamik sorgt, den entsprechenden Vortrieb, wenn man mal richtig Leistung benötigt. Und dann fährt sich so ein Fahrzeug, ich kann es glaube ich verraten, es ist ein Toyota Mirai in diesem Fall, es gibt aber auch ein Hyundai Nexo, es gibt einige Hersteller, die schon Serienfahrzeuge anbieten, fahren sich eben wie ein Elektrofahrzeug, sehr spritzig, sehr dynamisch, es macht also schon tatsächlich Spaß, ja.
Okay, also da ist jetzt, weil ja eben gerade Dr. Gründiger gesagt hat, Moment, in der normalen Welt ist erstmal gerade so die Lithium-Ionen-Batterie angekommen. Das sicherlich, aber es ist auf jeden Fall nicht nur was für absolute Freaks und Fans, sondern das kann dann eben unterm Strich, wenn man sagt, ich möchte diese schnelle Betankung, das ist ja einer der Vorteile, und dann eben innerhalb von Sekunden wieder die Reichweite aufgefüllt haben, dann kann das natürlich durchaus eine Möglichkeit sein. Ich fand ja den Spruch sehr schön, das ist so ein Moment der Champagner unter den Elektrofahrzeugen, Herr Gründiger. Worauf machen Sie das fest? Auf die Kosten pro Kilometer oder weil es eben noch so schwierig ist, insgesamt auch an die Technologie ranzukommen?
Naja, Wasserstoff ist einfach halt ein knappes Gut, sehr teuer zu produzieren. Und daher muss man eben den Wasserstoff als knappes Gut dort einsetzen, wo er eben am meisten Sinn macht, am meisten gebraucht wird, am schlechtesten, am schwierigsten ersetzt werden kann. Und das ist eben nicht der private PKW, das ist eben in der Regel, wir haben es gerade schon angesprochen gehabt, die Industrie, dann eben natürlich auch eine große Sattelschlepper, wo dann E-Fuels aus Wasserstoff erzeugt werden. Auch Flugzeuge, ne, auch quasi synthetisches Kerosin, das ja auch aus Wasserstoff hergestellt wird. Also ich glaube, da brauchen wir solche synthetischen Kraftstoffe. Ja. Und wenn ich noch eins ergänzen darf, die meisten Menschen laden 80% aller Ladevorgänge einfach zu Hause, denn sie fahren im Schnitt ja nur 37 Kilometer auf dem Land, in der Großstadt sogar nur 22 Kilometer pro Tag. Und insofern sind es sehr kurze Strecken, die da täglich zurückgelegt werden. Und die schafft man mit den allerkleinsten und günstigsten Elektroautos auf jeden Fall. Und wir haben es gerade schon gehört, auch 500 Kilometer sind kein Problem mehr. Und mit einer Schnellladesäule geht es ja auch inzwischen sehr schnell und nicht mehr, da braucht man keine Stunde mehr warten, sondern trinkt einfach kurz einen Kaffee und das Auto ist auch wieder ganz gut gefüllt. Also so die Probleme, die man vielleicht noch so kennt, na, wer mal vor 5 oder vor 10 Jahren ein Elektroauto hatte, der kennt vielleicht noch die Probleme von früher. Aber die Zeit verändert sich so schnell. Es ist wie damals, ne, als ich irgendwie klein war, gab es Internet neuerdings. Und, oder Handys, und dann haben gesagt, ja, Internet, Handys, ob ich sowas überhaupt brauche, und heute hat es jeder und keiner möchte mehr in eine Zeit zurück, wo es anders ist. Und wir werden, unsere Kinder werden uns fragen, was ist eine Tankstelle, weil die tanken einfach zu Hause. Ja, und das ist halt wirklich das, was Schönes. Die werden fragen, an der Tankstelle durfte man gar nicht rauchen. Was ist denn dann, wenn dann doch jemand geraucht hat, ist dann alles explodiert? Also wir stellen uns einfach heute einige Fragen nicht, die aber eigentlich ganz logisch und plausibel wären. Und unsere Kinder werden uns fragen, wie konntet ihr das machen mit diesem Öl aus Saudi-Arabien? Ja,
ja, aber wenn wir jetzt bei der Batterie nochmal ganz kurz bleiben und Sie ja da so ein bisschen die Lanze dafür brechen, so eine Lithium-Ionen-Batterie ist ja auch irgendwann mal endlich. Wie ist es eigentlich damit? Sie sprachen jetzt gerade an, Autos vor 5 bis 10 Jahren. Da sind jetzt zum Teil dieser Akku da drinnen ja Sondermüll oder werden die schon weiter gebraucht? Werden die dann zum Beispiel in Anlagen, die in ihrem anderen Leben eine Rolle spielen, dann als Speicher noch genutzt oder wie läuft sowas?
Also ich glaube, nach 5 bis 10 Jahren ist die Batterie noch nicht Schrott oder noch nicht Sondermüll. Häufig ist es so, dass die Batterien das Auto überleben. Also so lange halten Batterien. Es sind Lithium-Batterien. Ist keine seltene Erde, wie oft fälschlicherweise behauptet wird. Aber es gibt auch hier einfach viele Gerüchte. Lithium stammt größtenteils aus Australien und Südamerika. In Australien wird es im Bergbau gewonnen, in Südamerika aus Sole, also aus unterirdischen Salzwasserreservoiren. Ist auch einigermaßen umstritten, weil da eben auch ein hoher Wasserverbrauch damit einhergeht. Aber es handelt sich eben da um Salzwasserreservoire, nicht um Trinkwasser, sondern eben um Salzwasser. Das Gute ist, dass diese Rohstoffe eben wieder recycelt werden können. Und am Ende, na, wir brauchen zwar noch mehr Rohstoffe im Abbau, aber die können dann eben auch recycelt werden und wieder zu einer, ja, wieder zu einer Batterie gemacht werden. Also für den autarken Kreislauf, der komplett in sich geschlossen ist an Batterien, wo man nie wieder weiteren Rohstoff abbauen muss, müssen wir insgesamt 125 Millionen Tonnen Mineralien abbauen. Ja, aber das ist 17 Mal weniger als die Menge an Öl, die wir jedes Jahr fördern. Also auch da hat einfach die Elektrobatterie einen deutlich geringeren Impact auf unser globales Ökosystem.
Ja, meine Hoffnung ist ja das, was Sie sagten, dass wir da noch relativ am Anfang bei allem stehen und dass sich da auch diese ganzen Cradle-to-Cradle, also diese Zirkularitätsprinzipien ja erst bilden quasi im Moment, solange der Bedarf noch nicht da ist. Gut, Professor Prokop, wir haben Sie jetzt ein bisschen zuhören lassen. Ist das, was in der Automobiltechnik im Moment auch so die große Frage ist, womit betreiben wir unsere Fahrzeuge oder ist das ein ganz anderes Thema wichtig?
Also das ist schon eins der großen Themen, das Thema Antriebsstrang und Antriebstechnologien. Ich glaube auch, dass wir auf absehbare Zeit einen Mix an Antriebstechnologien sehen werden. Also es wird jetzt nicht so sein, dass man das eine durch das andere ersetzt, sondern man wird sich schon anschauen, einfach spezifisch für welche Verwendung, für welche Anwendung brauchen wir welche Art von Antrieben. Ich würde aber gerne die Diskussion noch einmal ein bisschen weiten wollen, weil wir haben über Mobilität gesprochen. Das war ja so das Eingangsstatement. Ja. Und was ja interessant ist, und das beobachte ich immer wieder, das ist, dass man dann relativ schnell dazu neigt, die Mobilität zu verengen. Erstens einmal auf Automobil. Seit einigen Jahren ist es ja zu beobachten, auf den Antrieb im Automobil. Und damit wird das natürlich eine sehr technologische Diskussion, wo man sehr viel über Einzeltechnologien diskutiert. Und ich glaube, also und dann kommt man in solche Fragestellungen wie, also haben wir jetzt Batterie oder haben wir Wasserstoff oder haben wir was auch immer und was ist denn besser und was ist nicht so gut. Ich glaube, wir müssen einen anderen Ansatz fahren, denn Mobilität ist einfach ein zu großes und zu stark systemisches Thema. Und da müssen wir mal überlegen, was spielt denn da alles rein und was sind denn eigentlich die Ziele, die wir haben. Wir wollen gerne Menschen und Güter und Informationen von A nach B zu befördern. Das ist einmal die Grundanforderung, die wir haben an die Mobilität. Und dann müssen wir das runterdeklinieren und müssen sagen, das wollen wir tun mit bestimmten Anforderungen. Wir wollen es vielleicht möglichst schnell, möglichst flexibel, möglichst sicher, möglichst komfortabel, möglichst wirtschaftlich, was auch immer man an Kriterien hat. Und daraus, aus diesen Anforderungen, leitet sich ab, mit welchen Technologien man rangeht. Und dann geht man erst einmal rein und sucht die Verkehrsmittel aus und die Kombination. Welche Strecken mache ich denn am besten also auf der Straße, welche mache ich am besten auf der Schiene? Und mit einem solchermaßen systemischen Ansatz, bin ich felsenfest überzeugt, da würden wir besser fahren. Ich glaube, wir müssen auch unsere jungen Leute, ich bin jetzt Universitätsprofessor, unsere jungen Leute danach ausbilden. Wir haben an der TU Dresden gerade eine Initiative, wo wir neben dem Studiengang der Automobiltechnik, also das findet im Maschinenwesen statt und dort kann man eine Studienrichtung studieren, die heißt übrigens Kraftfahrzeug- und Schienenfahrzeugtechnik, also beides zusammen hier. Mhm. Aber die setzt auch am technologischen Punkt an. Und wir sind gerade dabei, einen neuen Studiengang aufzubauen, der eben von diesen systemischen Betrachtungen kommt. Und der sagt, was braucht denn die Welt und welche Art von Mobilität wollen wir? Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, wenn ich das runterdekliniere in die Automobiltechnik, dann ist das ein wesentlicher Aspekt dessen, dieses Wandels, den die Automobilindustrie gerade durchführen muss. Also die war viele Jahre technologiegetrieben und da gibt es ja dieses, also Vorsprung durch Technik, es gibt das Beste oder nichts oder was auch immer da an Claims da ist. Mhm. Das spricht für eine sehr starke Technologiegetriebenheit und da muss man jetzt den Schwenk machen und muss sagen, ja, wir müssen uns einmal überlegen, welche Rolle spielt denn das Automobil in der Welt und welche spielt es heute und welche soll es in Zukunft spielen?
Ja.
Und dann kommen vielleicht andere technologische Lösungen raus, als wenn man das verkehrt rum denkt.
Und genau, wer wäre jetzt derjenige, also Sie haben jetzt Ihre Studentenschaft angesprochen, sicherlich ein guter Ansatz, wenn da schon mal welche sind, die sagen, hey, wir denken auch mal über diesen Tellerrand hinaus. Ja, aber wer sollte es bestimmen? Die Politik, da haben wir, glaube ich, im Moment von bestimmen alle gerade genug. Und er hat ja auch nie so gut funktioniert. Wenn ich dran erinnere, wie ich als Kind, da gab es dann diese Quartettspiele, ne, wo man dann eben genau auf solche Sachen schon als Junge konditioniert wurde. Wie viel Hubraum, wie viel PS, wie schnittig ist die Aerodynamik. Und dann wurde das Quartettspiel danach ausgerichtet. Bräuchten wir da also andere Quartettspiele oder überhaupt andere Strategiespiele, wo dann eben Ihre Fragestellung ist, du möchtest das von A nach B bringen. Mach mal und such da eine neue Möglichkeit der Mobilität zu erfinden.
Ohne jetzt den Spielemarkt zu kennen, glaube ich, dass es sowas gibt.
Ja. Aber das müsste man dann auf jeden Fall promoten.
Ja, aber ich glaube in der Tat, um so einen systemischen Ansatz hinzukriegen, brauchen wir alle Stakeholder am Tisch. Das geht nicht, wenn man die Politik gegen die Automobilindustrie oder gegen die Rulemakers oder. Also es gibt da ganz, ganz viele Leute, die da eine Rolle spielen, ganz viele Stakeholder in dem Spiel. Das geht nur gemeinsam. Und wir müssen Formate finden, in denen wir das diskutieren. Ich habe zum Beispiel in diesem Zusammenspiel, nur um ein Beispiel zu machen, ich habe einmal die Frage gestellt, eben aus dieser Rolle des Dekans Verkehrswissenschaften raus. Da haben wir eben sehr viel mit Eisenbahn zu tun und sehr viel mit Automobil. Also liegt es ja nahe, mal die Frage zu stellen, spricht denn eigentlich die Eisenbahn mit den Autoleuten und umgekehrt? Und man kommt da sehr schnell drauf, dass das einfach zu wenig stattfindet, zu wenig bis gar nicht. Und schon gar nicht darüber in irgendeiner Weise gemeinsame Lösungen zu finden. Also das ist auf jeden Fall ausbaufähig.
Einer unserer Gäste wird sich dann gleich von uns verabschieden, nämlich Dr. Gründiger wird dann nicht mehr dabei sein. Deswegen nochmal an Sie die Frage. Sie verstehen sich ja als jemand, der für diese modernen Technologien, die vor allen Dingen mit der E-Mobilität zu tun haben oder mit der dem Elektrobetrieb, wie fange ich die Sonne ein, wie kriege ich den Wind in Strom und wie kann ich das Ganze dann in Mobilität umsetzen, dass das für Sie eine wichtige Rolle spielt. Wie ist das eigentlich? Wie gut werden Sie gehört? Haben Sie das Gefühl, dass Sie in den Gremien, in denen Sie unterwegs sind, Sie sind ja mit dem Club of Rome, wenn ich es richtig gelesen habe, und den anderen so als Lobbyist auch unterwegs. Hört man auf Sie? Ist das so, dass Sie sagen, wir haben da Einfluss oder sind da leider die Ohren noch ein bisschen zu?
Naja, da kann man natürlich zwei Zielgruppen unterscheiden. Die einen sind diejenigen, die ohnehin dafür sind.
Ja, ja, immer.
Da kann man sich dann gegenseitig zustimmen. Und die anderen sind halt dann diejenigen, die vielleicht noch nicht viel davon gehört haben oder die eine andere Meinung haben. Na, und ich glaube, wir haben einfach in Deutschland häufig verlernt, miteinander zu sprechen. Na, ich spreche gerne mit Leuten, die eine andere Meinung haben, weil von denjenigen, die die gleiche Meinung haben, die höre ich jeden Tag. Die kenne ich auch schon, was meine eigene Meinung ist. Mhm. Ja. Und deswegen spreche ich gerne einfach mit Leuten, die sagen, ich will aber noch das alte Auto behalten oder ich bin gegen erneuerbare Energien oder ich habe viele Fragen zum Thema Wärmepumpe. Mit denen rede ich am liebsten, weil da kann ich auch noch was lernen, na, und versuche die zu überzeugen.
Ja.
Das sind mir die liebsten Leute eigentlich.
Ich habe ja manchmal so das Gefühl, dass wir in einer Übergangszeit in vielen verschiedenen Facetten leben. Also viele Dinge sind im Umbruch und wir sehen oft nur so das, was verloren geht oder das, was ein bisschen schwierig ist. Digitalisierung ist ja ein wichtiger Aspekt, auch wenn wir über Mobilität reden. Sehen Sie da noch Möglichkeiten, Chancen? Nur ganz kurz, wo Sie sagen, da haben wir noch eine ganze Menge, wo wir relativ schnell, relativ weit kommen werden?
Ja, ein Problem ist ja, dass Deutschland Digitalisierung nicht so richtig kann. Ne? Also wenn Sie in so einen Volkswagen ID.3 oder so einsteigen, das Auto bringt Sie von A nach B. Aber natürlich jeder, der so ein Auto fährt, macht dann natürlich gleich Apple Play auf dem Bildschirm drauf. Und schade, dass wir das offensichtlich nicht gelernt haben in Deutschland. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wir sollten nicht nach hinten blicken, sondern nach vorne und uns auf unsere Stärken besinnen. Und wenn alle schon schlechte Stimmung verbreiten, dann sollten wir das nicht auch noch tun. Also mal anpacken und stärker zusammen und nochmal.
Genau.
Also ich bin aufgewachsen mit so einem Schlagerlied, der jetzt wie die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ich glaube, so ein bisschen Spirit könnten wir auch mal wieder brauchen.
Dann drücken wir die Daumen, dass da möglichst viele Ihnen zuhören. Dankeschön, dass Sie uns für diese Runde jetzt hier zur Verfügung gestanden haben und
ich bedanke mich fürs Zuhören.
Einblick gegeben haben. Und wir haben gerade einen aus der Runde verabschiedet, Dr. Gründiger, und haben einen neuen Doktor dazu gewonnen. Dr. Florian Schuster, Economist beim Think Tank, die jetzt in der Zukunft ist, mit in der Runde. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung.
Auch zugeschaltet, wie wir hören, und die Leitung funktioniert. Bevor wir über Ihre Themen reden, wollte ich erst einmal ganz gerne Stefan Wiegand aus der Dienstags-Direkt-Redaktion in die Runde holen und mal fragen, welche Fragen und Anregungen uns bisher so erreicht haben über Telefon, MDR Sachsen-App oder E-Mail.
Na, staunen kann man ganz schön, wie schnell man hier eine Promotion auf den Weg kriegt. Nichtsdestotrotz, wir schreiben, telefonieren und chatten in unserer App mit den Hörern, unter anderem mit einem Hörer aus dem Erzgebirge. Und er fragt sich, ob man eigentlich so ein Recht auf Mobilität hat, ob das vielleicht auch so, na, so eine Art Grundrecht abgeleitet ist, vielleicht zumindest sein könnte, das einen berechtigt, am öffentlichen Verkehr teilzunehmen.
Tja,
wir Herr fragen Prokop mal. Zumindest nickt mit dem Kopf, das kann ich hier im Studio ganz gut sehen.
Genau, aber es hat auch Herr Kiesler genickt und weil der im ÖPNV am nächsten dran ist, ist er vielleicht jemand, der dafür sofort eine Lanze bricht, auch wenn er jetzt nicht der Philosoph in der Runde ist, aber natürlich sagt ja, ihre Klientel ist garantiert sehr, sehr unterschiedlich, ne? Sehr, sehr bunt gemischt.
Da ist alles dabei. Also von jeder möglichen Hauptfarbe bis zu jeder möglichen Person, Altersgruppe, alles dabei.
Okay, und da würden Sie sagen, dieses Recht auf Mobilität, das müssten wir auch noch gleich mit ins Grundgesetz schreiben?
Definitiv. Ich finde das eigentlich ein sehr schöner Gedanke, einfach gesetzlich festzulegen, Mensch, da muss ein Recht auf, dass ich mich bewegen kann oder wegkomme, irgendwie verankert sein, weil das würde ja bedeuten, dass man sich dahinter hängen muss und Mobilität für alle gestalten muss. Nicht jeder kann Auto fahren, nicht jeder kann Fahrrad fahren, nicht jeder kann laufen. Mhm. Aber was ich weiß, ist, jeder kann mit dem Zug mitfahren. Das wird ja auch immer inklusiver für blinde Menschen, die haben Leitstreifen, die Türen piepen so nervig. Mhm. Das hat alles einen Sinn, nämlich, dass die Blinden erkennen können, oh, das ist eine Tür und da muss ich drauf drücken. Und ich glaube, da ist halt auch die riesige Chance in ÖPNV, einfach es so inklusiv wie möglich zu gestalten, dass alle, wirklich alle, vom Kind bis zu Oma, von blind bis zu sehend, bis zu taub, alle können mitfahren und dieses Mittel nutzen und deswegen vielleicht auch als Recht festschreiben, warum nicht?
Jetzt haben wir gerade das Deutschland-Ticket wieder im Gespräch gehabt, weil es nun weitergehen soll, aber teurer wird. Werden Sie für ein 0-Euro-Deutschland-Ticket?
Zumindest für einen Nahverkehr. Ich bin gerne dabei, darüber zu diskutieren. Ist denn kostenloser ÖPNV sinnvoll? Macht das denn überhaupt wirtschaftlich Sinn? Aber das ist ein Riesenloch. Aber ich fände es cool, so utopiemäßig, alle können kostenlos ÖPNV fahren. Das würde mich auf jeden Fall freuen.
Okay, Sie sitzen vorne, freuen sich über volle Züge hinten.
Auf jeden Fall, ja.
Okay, gut, Stefan, andere Fragen?
Na, ich glaube, dieses Recht auf Mobilität sollten wir vielleicht noch, nicht ganz außen, noch nicht ganz
außen vor lassen. Genau, Herr Prokop hat ja noch genickt, richtig.
Ja, uns fehlt jetzt natürlich der Verfassungsrechtler in der Runde. Aber
Mist, wieder nicht eingeladen.
wir haben natürlich im Grundgesetz festgeschrieben, das Recht auf Freizügigkeit. Das heißt, jeder darf sich aufhalten, wo er will, so ist es. Und natürlich müssen wir dafür sorgen, dass man das auch umsetzen und dass man das auch leben kann. Und in der Tat ist es, glaube ich, schon eine Herausforderung, Mobilität jetzt wirklich so darzustellen, dass das auch jeder tun kann. Also dass es auch erschwinglich ist für jedermann und jede Frau. Wir sehen, dass im öffentlichen Nahverkehr die Preise tendenziell eher nach oben gehen. Wir sehen natürlich auch, dass die Kosten, die den Automobil jetzt verursacht für einen selber, dass das auch tendenziell eher mehr wird und natürlich schon in Regionen kommt, wo der ein oder andere sich da einfach schwer tut, sich das zu leisten. Also es ist eine Herausforderung, die Mobilität auch wirklich bezahlbar und inklusiv darzustellen. Und ich glaube, da müssen wir dran arbeiten. Wir müssen also gesellschaftlich dran arbeiten und auch technisch, ganz gewiss.
Schließt dann das an, was Sie ja vorhin gesagt haben. Wir müssen erstmal über diese, wie komme ich von A nach B und was ist sinnvoll. Und da gehört das ja wahrscheinlich auch dazu, wer kommt von A nach B und wie schaffen wir das sinnvoll.
Vor allen Dingen, wenn ich kurz noch ergänzen darf, vor allen Dingen hat sich ja unser Mobilitätsverhalten, wenn man Marchettis Law, der Herr Marchetti hat sich viel damit beschäftigt, wie sich denn das Mobilitätsverhalten in den letzten Jahrhunderten geändert hat. Und das Interessante ist, dass sich die Mobilität eigentlich fast immer gleich geblieben ist, denn wir wenden bis heute im Durchschnitt weltweit etwa 1,5 Stunden für Mobilität auf. Nur hat sich unser Gesamtsystem natürlich geändert. Wir haben zentralisiert, wir haben Einkaufszentren vor der Stadt, wir gehen also nicht mehr zum Markt, um Einkäufe zu besorgen oder wir gehen nicht zum Arzt um die Ecke, sondern es ist mit sehr viel weiteren Wegen verbunden. Wir benutzen das Flugzeug, die Bahn, das Auto und das System hat uns letztendlich mehr oder weniger dazu gezwungen, unsere Mobilität anzupassen. Und dazu brauchen wir, ich würde gar nicht mal sagen, dass wir damit jetzt ein Recht auf Mobilität gewonnen haben, aber dazu wird die Mobilität einfach heute zwingend benötigt, um diesen neuen Systemen auch gerecht werden zu können, um die Mobilität beibehalten zu können.
Und ich finde diesen Gedanken, wenn ich da noch was sagen darf, ich finde diesen Gedanken sehr, sehr interessant und wichtig. Ich hatte mit meinem Vater, der ist 80 Jahre gewesen und hatte da die Diskussion eben so wie wahrscheinlich in vielen Familien, also Führerschein, wie lange kann man sich das eigentlich noch verantworten, den Führerschein zu haben als alter Mensch. Und es gibt ja diese Diskussion auch im öffentlichen Raum. Also sollte man das dann irgendwo regeln? Und ich habe da die Erfahrung gemacht, dass das einfach ganz, ganz wichtig ist. Also gerade für die Menschen, denen man das Führen von Fahrzeugen eben nicht mehr so sehr zutraut, weil sie einfach alt geworden sind und weil halt einfach Defizite dann da sind, für die ist es noch viel wichtiger, am Verkehr teilzunehmen, weil die müssen halt zum Supermarkt, die müssen mobil sein und wenn sie das nicht mehr sind, dann ist das eine ganz, ganz wesentliche und wahrscheinlich nicht zumutbare Einschränkung.
Genau, das Thema wird nachher im Gespräch mit Frau Heinrich vom Bürgerbusprojekt auch eine Rolle spielen. Ne? Genau darum geht es ja dann letztendlich, dass man sagt, wie schafft man es noch dahin, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen oder ganz einfache Waren des täglichen Bedarfs noch zu sich zu holen. Richtig. Gut,
dann Stefan. Haben wir im Chat, auf unserer App, haben wir mit Micha ein bisschen hin und her geschrieben und haben so festgestellt, wann ist es denn eigentlich so weit, dass so Reichweiten von 1000 Kilometer, so wie ein gut gefüllter Dieseltank mit Elektromobilität erreicht werden können? Und warum setzt man vielleicht nicht darauf, dass man die Kraftfahrzeuge mit so Solarfolien beklebt, sodass man quasi während des Fahrens, kann man bestimmt auch über Induktion lösen, und so, aber dass man nicht während des Fahrens auch für so ein bisschen Energienachschub sorgen kann.
Bei Sonne kommt ja bis zum Mittelmeer.
Ja, das mit den Solarfolien, das gibt es ja teilweise tatsächlich sogar als Nachrüstkits. Ich kenne einige Wohnmobilfanatiker, die sich aufs Dach oder tatsächlich dann auf die Motorhaube solche flexiblen Solarzellen kleben. Das ist durchaus für eine gewisse Energiemenge, die man für kleinere Bedarfe dann benötigt, ausreichend. Aber wir reden da eher über einen Wattbereich. Also es sind ja dann keine großen Energiemengen, wenn Sie denken, Sie brauchen, um ein Fahrzeug anzutreiben mit einem heute Verbrennungsmotor, der 100 Kilowatt Leistung liefert, müssten Sie tatsächlich auch entsprechende Kilowattleistungen zurückliefern, um die Batterie möglichst schnell wieder laden zu können oder auch über eine längere Standzeit. Und dazu reichen die Flächen am Fahrzeug einfach nicht. Das ist so der erste Teil. Und das macht es eben sehr schwierig, die Energie, die irgendwie über die Sonne zur Verfügung steht oder auch über den Wind, diese Ideen gibt es auch immer wieder, dass man dort Applikationen am Fahrzeug anbringt. Die Energiemengen reichen einfach nicht aus, um wirklich große Reichweiten darzustellen. Die langen Reichweiten bis zu 1000 Kilometern sind ja, wenn man mal genau hinschaut, tatsächlich durchaus auch mit heutigen Batteriesystemen möglich, wenn sie eins tun, nämlich sehr viele Batterien ins Auto packen. Also es ist ja wirklich nur eine Frage der Menge. Viele Batterien können sie auch sehr weit bringen. Das heißt, 1000 Kilometer spräche eigentlich nichts dagegen, rein theoretisch, wenn die Fahrzeuge groß genug wären und wenn man Gewichte überschreiten dürfte. Da gibt es aber Zulassungsrichtlinien, Zulassungsgesetze, die das alles nicht erlauben. Es führt auch dazu, dass mehr Masse, die bewegt werden muss, natürlich wieder zu mehr Energiebedarf führt. Das heißt, das Auto verbraucht wieder mehr und kann dann die Reichweiten wieder nicht absolvieren. Also es ist eine Rückkopplungsschleife. Mehr Batterie geht prinzipiell immer, große Reichweiten auch. Aber aus den genannten Gründen sind wir heute bei den 500, vielleicht bis 600 Kilometer mit einer 100 Kilowattstunden Batterie, die in einem jetzt bereits konventionellen Elektrofahrzeug untergebracht werden.
Ja, kommt ja noch dazu Sicherheitsaspekte, auch wenn das dann so groß und schwer und schnell auch ist noch, und dann genau. Noch mit dem Ganzen, das haben wir noch gar nicht angesprochen, dass ja auch die Batterie da so ein paar Kritikpunkte mitbringt zumindest.
Gut. Und dann ist noch ein schöner Aspekt gewesen, mit dem könnten wir vielleicht die Runde jetzt erstmal beschließen. Ein Hörer hat uns geschrieben, auf der A1 gibt es so Teststrecken für Oberleitungs-LKWs und damit verbunden die Frage, wann ist es eigentlich so, dass hier in dem sächsischen, in Anführungsstrichen jetzt Peripherie, solche Ideen ankommen und neue Technologieformen auch hier Platz greifen und so zur Anwendung gebracht werden.
Professor Prokop, kann man vielleicht sagen, also das mit diesen Oberleitungs-LKW, da weiß man nicht wirklich, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Also es gab eine ähnliche Teststrecke auf der A5 zwischen Darmstadt und Frankfurt. Die wird jetzt abgebaut. Und das hat auch seine Gründe. Es ist einfach sehr, sehr aufwendig, Oberleitungen auf Autobahnen zu machen. Es ist auch aufwendiger, das kann man sich nicht ganz so einfach vorstellen, aber es ist aufwendiger, als es bei der Eisenbahn ist. Denn eine Straße ist ein öffentlicher Raum. Also Eisenbahn ist halt ein abgeschlossenes Gebilde. Mhm. Und eine Straße ist immer ein öffentlicher Raum. Das heißt also, ich habe dann hier sehr, sehr hohe Spannungen. Ich habe ja Unfall gefahren und so weiter. Und ich muss halt zusehen, also Eisenbahn ist spurgeführt. Das heißt, da tue ich mich auch sehr viel leichter mit einer Oberleitung. Ein Straßenfahrzeug ist das nicht. Ja. Also da hat man sehr, sehr viele technische Schwierigkeiten mit solchen Systemen, die es eigentlich dazu geführt haben, dass man das im Grunde jetzt wieder ein bisschen zurückdreht.
Ja, ich habe als Kind noch im Erfurt, glaube ich, O-Busse gesehen und habe das noch ganz cool gefunden, weil ich das dann auf dem Rummel wiederentdeckt habe bei den Autoscootern und dachte, ach guck mal, selbes Prinzip, da ist so ein Abnehmer und da oben funkt's. Aber na klar, da ist eine gewisse Sicherheitsgeschichte, die damit eine Rolle spielt, weil wir das jetzt, ich schließe einfach mal so eine Frage an, als wäre ich auch ein interessierter Hörer, dieses Routenzugprinzip, dass man sagt, also das würde ich mir zum Beispiel als Autobahnnutzer wünschen, dass man sagt, vorne gibt's das Führungs-LKW-Auto, was quasi mit dem blickigen Fahrer vorne wegfährt und alle anderen hängen sich mehr oder weniger so autonom hinten dran in gewisser Weise, nutzen den Windschatten, sind vielleicht agieren miteinander in den Brems- und Automatisierungssystemen, wie auch immer, dass das noch ein bisschen sicherer vielleicht sogar wird und alle fahren in einer Geschwindigkeit und nicht der Verrückte, der denkt, der ist Rambo und fährt mal links raus und stört alles, stört den Verkehr. Wie weit ist man mit sowas? Wird das noch verfolgt? Gibt es das?
Ja, Sie sprechen das sogenannte LKW-Platooning an.
Ja, genau.
Und das gibt es, es wird weiter verfolgt. Das ist halt auch immer so, der Teufel steckt im Detail. Man hat da so ein bisschen solche Problematiken wie, wenn ich nur einen ganzen Zug von LKWs habe, die blockieren letztendlich die rechte Spur. Und die Frage ist, was ist denn dann, wenn so ein Zug da an der Ausfahrt vorbeifährt und einer möchte da zufällig gerade rausfahren, dann muss man den Zug öffnen und muss da sozusagen die PKWs, die da rausfahren wollen, durchschleusen. Ja. Also, und das ist halt eins von vielen Problemen, die man hier mit dem Platooning hat. Aber das wird auch weiter verfolgt und ist sicher eine vielversprechende Angelegenheit. Denn Sie haben es schon angesprochen, das ist ein Sicherheitsvorteil grundsätzlich mal. Also alles, was mit Fahrautomatisierung zu tun hat, nicht nur das Platooning, ist grundsätzlich mal geeignet, die Sicherheit zu steigern im Straßenverkehr. Und es ist natürlich auch ein Effizienzvorteil, wenn man Windschatten nutzen kann.
Ja.
Also es ist schon was Sinnvolles.
Und vielleicht auch nicht jeder Fahrer mal die hundertprozentige Konzentration. Der ist ja dann mehr oder weniger als Beobachter im Führerhaus und kriegt dann mit, wenn es irgendwas schief geht, muss ich eingreifen. Aber der ist nicht die ganze Zeit so eingespannt vielleicht. So, man könnte ja die linke Spur auf der Autobahn einfach dafür freigeben. Es gibt jetzt bestimmt ganz tausende Fahrer von großen deutschen Autos mit 4 PS, die mich jetzt gerade hassen. Aber das wäre doch toll, wenn die LKW da schön links mit 100 durch die Gegend fahren würden, hätten wir rechts Platz und könnten auch mal abfahren.
Kann man gut drüber nachdenken. Also das ist halt dann so ein Thema, wie ich es vorhin sagte, da muss man dann systemisch nachdenken. Mhm. Also da muss man über die technische Lösung hinausgehen und muss dann einfach mit Gesetzgebung und Straßenbau und so weiter, also viel größer denken.
Ich werde es nicht mehr erleben, aber vielleicht, Herr Kiesler, mal gucken. Wer weiß. So, jetzt waren wir fast schon dabei, alle LKW auf die linke Spur zu beamen und damit Probleme zu lösen. Aber bei allen Dingen, die mit der Mobilität zu tun haben, geht es natürlich nicht so einfach, weil vieles kostet auch Geld, wenn man Infrastruktur ändern will oder ertüchtigen will, auf jeden Fall. Und das ist ja wirklich nötig. Und wir haben jetzt noch einen Experten in der Runde. Ich habe ihn schon kurz begrüßt, Dr. Florian Schuster, Economist beim Think Tank Dezernat Zukunft. Sie haben oder sind Teil einer Analyse, die gesagt hat, wir brauchen eine Menge Geld, wenn wir unsere Infrastruktur so auf die Beine stellen wollen, wie wir sie eigentlich bräuchten. Können Sie diese großen Zahlen mal kurz mit denen um sich werfen?
Ja, sehr, sehr gerne. Also wir haben eine Studie gemacht, die im Prinzip ganz generell, mal losgelöst von der Infrastruktur, sich fragt, welche öffentlichen Finanzbedarfe gibt es in Deutschland eigentlich zur Modernisierung, um mal einen Überbegriff zu verwenden. Also das betrifft nicht nur die Verkehrsinfrastruktur, es geht im Prinzip um alle Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge, der Dekarbonisierung der Wirtschaft bis hin zur Verteidigung. Und ein großer Teil, und also oder das Gesamtergebnis dieser Studie ist, dass wir zusätzliche öffentliche Mittel von fast ungefähr 780 Milliarden Euro in den nächsten 6 Jahren benötigen. Allein für die Verkehrsinfrastruktur kommen wir da, und das schließt jetzt die Bahn, die Bundesstraßen, die Kommunalstraßen, den ÖPNV, alles mit ein, auf Infrastrukturbedarfe von rund 170 Milliarden Euro. Also ganz schön viel. Und da reden wir über Mittel, die zusätzlich notwendig sind. Also zusätzlich zu den Dingen, die wir eigentlich bereits eingeplant und bereitgestellt haben.
Ja, wir werden nachher auch mit Klaus Scholtisek sprechen. Das ist ein Diplom-Ingenieur im Ruhestand, der an der Vorplanung der Carola-Brücke dabei gewesen ist. Und der hat uns eine lange E-Mail geschrieben, wo er das eben erzählt. Und dann habe ich ihn angerufen. Aber der hat zum Beispiel auch einen Satz ziemlich weit hinten, der sagt, wir müssen endlich daran denken, dass wir umdenken, weg vom Verbrauchen hin zum wieder in Ertüchtigen quasi. Das ist ja ein bisschen das, was Sie da sagen. Ne? Unser großer Bundeshaushalt hat ja diese Riesenzahlen. Deswegen schrecken uns so Milliarden heutzutage kaum noch. Aber da ist natürlich sehr, sehr viel, was in den Verbrauch geht, ne? Was einfach nur dafür gesorgt wird, dass Soziales funktioniert und dass eben alle Menschen alles haben, was sie brauchen. Aber es wird nichts mehr erschaffen, was wir in Zukunft brauchen. Und das ist ja das, was uns gerade im Moment auf die Füße fällt. Wo sehen Sie denn die größten Gefahren, wenn wir da in der Hinsicht nicht agieren?
Ja, um da noch einmal drauf einzugehen, ich glaube, also es gibt in vielen Bereichen, jetzt nicht nur bei der Verkehrsinfrastruktur, zusätzliche Bedarfe, aber es ist in der Tat so, dass Investitionen in die Infrastruktur gerne zu den ersten Posten gehören, die, wenn die öffentlichen Kassen gerade klamm sind, gekürzt werden. Das liegt einfach daran, dass Investitionen ja etwas sind, da wird etwas geschaffen, was noch nicht da ist. Da lässt sich also heute schneller und einfacher bei kürzen, weil auch einfach die Gegenwehr in der Regel geringer ist, als bei irgendwelchen Maßnahmen, die gesetzlich schon feststehen, insbesondere auch bei Personalkosten. Ne? Also da bin ich gesetzlich gebunden. Da ist die Möglichkeit, jetzt Einsparungen vorzunehmen, so stark nicht gegeben. Und was wir jetzt haben bei der Verkehrsinfrastruktur ist, wir stehen im Prinzip von einer Art kombiniertem Problem. Einerseits ist die Verkehrsinfrastruktur, die so in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt worden ist, jetzt halt 50 bis 70 Jahre alt. Das heißt, die ist einfach aus natürlichen Gründen jetzt in einem Zustand, wo sie ertüchtigt werden muss, wie Sie richtig sagen. Hinzu kommt aber, dass wir auch über viele Jahre es unterlassen haben, diese Infrastruktur zu erhalten, geschweige denn auszubauen. Also wir sind über viele Jahre nach der Finanzkrise alleine schon, hat Deutschland teilweise Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet, hat dieses Geld aber nicht genommen, um die Investitionen zu steigern, insbesondere in die Verkehrsinfrastruktur. Und diese beiden Probleme kommen jetzt zusammen. Und Sie haben nach den Gefahren gefragt. Das ist natürlich ein ernsthaftes, auch wirtschaftliches Risiko, weil diese öffentliche Infrastruktur, insbesondere im Verkehr, natürlich ein extrem wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, damit sowohl Menschen als auch Güter am Ende von A nach B kommen. Das ist eine ziemlich, ziemlich wichtige Grundlage für künftiges Wachstum. Und ich glaube, gerade beim Thema Schiene, über die Wichtigkeit zum Erreichen von Klimazielen und einfach zur Senkung der CO2-Emissionen der deutschen Volkswirtschaft, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist völlig offensichtlich.
Ja, das Zusammenbrechen der Carola-Brücke, wo Gott sei Dank hier niemand zu Schaden gekommen ist, das ist ja so ein ikonisches Bild dafür. Als Sie das gesehen haben, haben Sie gesagt, oh, das habe ich jetzt ein Foto für meinen nächsten Vortrag, um das nochmal klarzumachen.
Ja, da muss man in meinen Augen immer ein bisschen aufpassen. Gerade im Fall der Carola-Brücke habe ich schon verschiedene Stimmen gehört. Die einen sagen, ja, da ist einfach auch nicht genug Geld reingesteckt worden. Die anderen sagen, ja, Dresden hat da eigentlich gar nicht so sehr das Problem. Da müsste man wahrscheinlich die Dresdner Kommunalpolitik fragen, wie es genau jetzt bei dieser Brücke war. Aber ich glaube, es brauchte dieses Beispiel und diese Bilder nicht, um die Erkenntnis zu haben, dass wir eine wirklich marodierende öffentliche Infrastruktur in Deutschland haben. Also wir haben ja genug andere Beispiele von Brücken in meiner Heimat, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, kenne ich davon alleine mehrere, wo jetzt Autos und LKWs lange Umwege durch die Dörfer fahren müssen, um auf der A45 weiter Richtung Dortmund zu kommen. Also nur mal, um ein Beispiel zu nennen. Also Beispiele gibt es da ohne Ende, ja. Und wir wissen, wir haben da ein Problem.
Ja, ich habe auch mal so ein paar Fakten, nicht um klug zu scheißen, sondern um vorbereitet zu sein, zusammengesucht, die größtenteils auch wirklich vom Bundesministerium vom Verkehr sind, nämlich 130.000 Brücken in Deutschland, 40.000 dafür an Autobahnen und Bundesstraßen, 26.000 für Eisenbahnen und 67.000 kommunale, wenn man alle Rad- und Fußwege mit dazu rechnet. Also eine immense Zahl. Und Minister Wissing hat ja gesagt, 4.000 auf Bundesautobahnen und Landstraßen will er Bundesstraßen will er innerhalb von 10 Jahren sanieren lassen. Also so ist das Programm aufgelegt. 400 pro Jahr. Dann wären aber wirklich nur diese 4.000, wenn das auch alles so klappt, was nicht wahrscheinlich ist beim Fachkräftemangel und bei anderen Problemen. Das heißt, wir rennen eigentlich hier sozusagen einer Geschichte hinterher, die wir gar nicht mehr so richtig aufhalten können, oder? Wie schätzen Sie es ein?
Ja, das ist definitiv so. Wir, hatte ich ja eben gesagt, haben auch einfach dieses Problem, dass wir zusätzlich zu dem großen Bedarf, der einfach altersbedingt entsteht, auch noch viel zu lange, viel zu wenig getan haben. Das heißt, jetzt sind wir in der Situation, dass der Bedarf sowohl was unsere finanziellen Möglichkeiten im aktuellen gesetzlichen Rahmen angeht, als auch was die Fachkräfte und Arbeitskräfte, die es dafür braucht, in einer schwierigen Situation sind. Da ist also jetzt wirklich gute Politik gefragt, um diese Bedarfe am Ende auch umzusetzen.
So, jetzt sind Sie in einem Think Tank, das heißt, Sie denken vor und dann hoffen Sie, dass Sie jemand fragt. Wenn Sie jemand fragt zur Politik, was sagen Sie dem, wo wäre die Lösung?
Ja, also ein zentrales Problem ist definitiv die Situation, dass wir in Deutschland keinen verlässlichen Finanzierungsrahmen haben für Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. In Deutschland denken wir im Prinzip gerade bei solchen Themen, die für wirtschaftliches Wachstum wichtig sind, häufig vom Geld aus rückwärts. Also wir gucken im Prinzip nicht, was ist der Bedarf und wie können wir den finanzieren, sondern wir gucken, welche Mittel haben wir gerade in der Kasse und was können wir daraus machen. Das hat ein bisschen zur Folge, dass wir im Prinzip, wenn wir Infrastrukturinvestitionen machen müssen, immer ein bisschen wie das Eichhörnchen uns erst alles irgendwo zusammenklamüsern müssen, bis wir in der Lage sind, so eine Investition dann auch zu tätigen. Also zusammenklamüsern hieße jetzt im Haushaltssprech, ich kann über Steuererhöhungen nachdenken, ich kann irgendwelche Subventionen reduzieren, ich kann ein Stück weit Einsparungen bei bestehenden Ausgaben machen. Da ist sicherlich auch viel zu machen. Das Problem ist, dass wir mittlerweile, das hatten Sie ja gerade schon richtig gesagt, in einer Situation sind, wo Altes überhaupt nicht mehr ausreicht. Also die tatsächlichen Einsparpotenziale im Haushalt, die sind sicherlich da, aber die sind bei weitem nicht ausreichend. Und das wissen wir mittlerweile auch aus vielen Analysen, die von unterschiedlichen Institutionen gemacht worden sind. So, und vor dem Hintergrund haben wir momentan nicht den Finanzierungsrahmen, der uns das erlaubt. Die Lösung wäre definitiv gerade beim Thema Verkehrsinfrastruktur, dem Bund zu ermöglichen, mehr Kredite aufzunehmen, also gerade Verkehrsinvestitionen. Und auch das hat sich in der Wirtschaftswissenschaft mittlerweile da eigentlich relativ weit durchgesetzt, sind Investitionen, die durchaus schuldenfinanziert sein dürfen. Das verteilt ein Stück weit die Finanzierungslast auf mehrere Generationen. Ich meine, so eine Brücke und ein Bahngleis, das hält schon eine ganze Weile. Das heißt, auch künftige Generationen haben einen Nutzen davon und sollten dementsprechend auch an der Finanzierung beteiligt werden. Es ist ökonomisch sinnvoll, weil ich Wachstumseffekte daraus habe und. Unser Problem ist ein bisschen, dass wir momentan recht kreativ werden müssen, wenn wir das machen wollen. Denn die Schuldenbremse, wie sie ist, die eben zwischen solchen Dingen nicht unterscheidet und die auch Wachstum eigentlich so nicht kennt, erlaubt uns da momentan nur relativ wenig. Und das ist noch komplizierter geworden nach dem Verfassungsgerichtsurteil aus dem letzten Jahr. Weil da hieß es dann, wir müssen künftig solche Kredite, wenn ich sie aufnehme, auch innerhalb eines Jahres ausgeben. Ja, verlegen Sie mal ein Bahngleis innerhalb eines Jahres. Bauen Sie mal eine Autobahn innerhalb eines Jahres. Da fehlt uns gerade ein Rahmen.
Da muss die Planung da sein, da müssen die Leute da sein, die Kapazitäten und so weiter und so fort. Ja, also eine schwierige Gemengelage. Und gerade als das Wort Schuldenbremse jetzt fiel, habe ich gedacht, mal gucken, wann er das was auch aufmacht, weil das wäre dann auf jeden Fall eine eigene Sendung wert, denke ich mal. Also Finanzierung dringend nötig. Haben Sie das Gefühl, das ist, wie man immer so schön sagt, da oben mittlerweile angekommen? Dass es gemacht werden muss?
Wenn es um die Erkenntnis geht, dass wir zusätzliche öffentliche Mittel für Verkehrsinfrastruktur brauchen, glaube ich, die Erkenntnis ist breit getragen. Also den Konsens sehe ich eigentlich durch alle Parteien hinweg. Die Frage, wie man es macht und was dann ausreicht, da ist sicherlich der Konsens nicht so weit, wie man ja auch an der aktuellen politischen Situation sieht. Also über Bahnen und Autobahnen haben wir diesen Sommer ja genug diskutiert.
Genau, dann würde ich als Letztes in dieser Runde ganz gerne mal, jetzt nenne ich es mal, unseren Betroffenen fragen. Daniel Kiesler, der vorne im Führerhaus sitzt. Wie geht's Ihnen eigentlich, wenn Sie jetzt in solchen Diskussionen oder auch in den Nachrichten und überall immer von maroder Infrastruktur hören und sich dann vorstellen, da ist eine Brücke, da muss ich drüber. Macht das was mit Ihnen? Denken Sie darüber nach oder sagen Sie, ist noch immer gut gegangen?
Natürlich macht das was mit mir, weil die Karolebrücke, die Stelle ist ja auch, wo die Straßenbahn drüber gefahren ist, 10, 15 Minuten eher. Das ist
da
extrem
war eine Kollegin, die jetzt gesagt haben wird, neues Leben gewonnen.
Ja, und das bängt sich schon ein bisschen auch, weil hier in Leipzig wir ein paar Brücken haben, wo man denkt so, oh, geht das noch? Jetzt wird gerade die Zeppelinbrücke gebaut, dringend notwendig, Klingerbrücke ist da ein Begriff. Und da ist natürlich ein riesiger Stau und wie schon der Herr Schuster richtig gesagt hat und auch richtig angemerkt hat, da ist halt politisch gerade sehr wenig möglich aufgrund der Schuldenbremse, aufgrund dessen, dass halt viel zurückgeblieben ist, was das einfach nicht aufgearbeitet wurde. Zum Beispiel habe ich mir eine Zahl rausgesucht von der DB Infragro, die gesagt haben, wir haben einen 92 Milliarden Euro großen Investitionsstau, der uns halt auffällt. Und das sind halt Schienen, auf die ich halt fahre. Und auf denen auch halt viele Fahrgäste mit einer Geschwindigkeit 160, ja, es wird dann reduziert natürlich, wenn es marode ist, aber trotzdem enorm hohe Geschwindigkeiten drüber Bretter, und da muss halt die Sicherheit von allen garantiert sein, und da frage ich mich halt, wie lange kann man das, wie lange geht das noch gut, und muss man dann nicht halt schon vorbeugend handeln, und wie gut ist es möglich, vorbeugend zu handeln?
Ja. Und Sie sagen ja selber, Sie sind gerade in Anfang Ihrer 20er, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja. Das heißt also, Sie würden in dem Moment auch unterschreiben, macht ruhig ein paar Schulden, damit ich einfach über eine stabile Brücke mit meinem Zug darf, oder?
Vor allem auch, dass halt einfach alle sicher sind, alle sicher von A nach B kommen und da irgendwie es weniger Probleme gibt und einfach die Sicherheit gewährleistet ist. Und ich denke, da gehen auch viele, viele junge Menschen bei mir mit. Ich meine, wir haben Fridays for Future, die halt massiv auf die Straße gehen und für eine nachhaltige Zukunft demonstrieren, und das bedeutet natürlich auch viele Investitionen, die getätigt werden müssen, und auch da, ich denke, viele Fridays for Future Aktivisten stören die Schuldenbremse schon sehr, und die würden auch einfach gerne mehr Investitionen sehen.
Also lieber das Geld in das Richtige investieren, damit es funktioniert. Was wir noch nicht so richtig angesprochen haben, wir haben über den Jetzt-Zustand geredet, wir haben beim Thema Wasserstofftechnologie natürlich auch schon ein bisschen über die Zukunft geredet, aber ich weiß, dass Professor Prokop auch in anderen Feldern schon den Kopf noch ein bisschen weiter in die Zukunft gerichtet hat. Ich werde ja nachher auch mit Thorsten Ruban-Zee, den Oberbürgermeister von Hoyerswerda, über die Mobilität der Zukunft in seiner Region reden, und da haben Sie die Hände ein bisschen mit drin, ne?
Ja, es ist schön, dass Sie es ansprechen. Also es geht um das Thema automatisiertes Fahren bzw. automatisiertes Fliegen und auch automatisierte Landwirtschaft. Also das Thema Automatisierung ist in vielen Bereichen, die halt einfach sehr viel die Mobilität tangieren, einfach ein großes Thema zurzeit. Und es wird auch noch einige, noch viele Jahre so sein und so sehr schnell voranschreiten. Das Problem, das wir dabei haben als Gesellschaft, ist, dass wir nicht genau wissen, nach welchen Kriterien wir solche automatisierte Systeme sowohl auf der Straße als auch in der Luft zulassen dürfen. Also wie müssen wir sie denn abprüfen, damit die sozusagen ihren Führerschein kriegen, damit dieses automatisierte Fahrzeug auch wirklich auf die Menschheit losgelassen werden kann.
Da sind jetzt rechtliche und ethische Prinzipien wahrscheinlich, spielen damit eine Rolle, ne?
So ist es. Und das muss man natürlich in Einklang bringen mit der Technik, die uns zur Verfügung steht. Und daran arbeiten wir gerade, also daran, um die Kriterien festzustellen. Also was wir genau tun ist, wir schauen uns passierte Unfälle an. Wir schauen uns auch das Geschehen auf den Straßen insgesamt an und sehen uns an, wo entstehen denn Gefährdungspunkte. Die analysieren wir und erzeugen daraus Szenarien. Das heißt, wir sehen uns an, in welchen Situationen hatten so ein automatisiertes Fahrzeug potenziell so seine Schwierigkeiten. Und die verwenden wir, um daraus diese Zulassungskriterien abzuleiten. Also letztendlich machen wir dann Tests mit den Fahrzeugen und sehen, ob es das Fahrzeug kann oder nicht. Und wenn es kann, das ist wie wenn wir einen Führerschein machen. Wenn es kann, dann kriegst du einen Führerschein. Wenn nicht, dann halt nicht.
Ja, jetzt gibt es ja solche Modelle auch zum Beispiel in Kalifornien, weiß ich, dass da schon einiges auf den Straßen auch tatsächlich unterwegs ist. Ich habe im Vorfeld der Sendung nochmal so drüber nachgedacht, was mir noch alles einfällt, und da dachte ich so, Mensch, als Kind habe ich so in den ganz frühen 70ern, wenn ich eine Zeichnung machen sollte, wie ich mir die Zukunft vorstelle, da hatte ich auch mal so Städte, da gab es Lufttaxis, da gab es eine Magnetbahn und solche Sachen, und da war autonomes Fahren, da saßen auch zum Teil keine Leute mehr drin, scheinbar konnte ich sie nicht malen, aber da war auch autonomes Fahren oder Fliegen schon eine Rolle, und das habe ich alles gedacht. Das ist spätestens im Jahr 2000 so. Jetzt sind wir da schon ein Vierteljahrhundert fast dahinter. Wie ist Ihr Zeitgefühl, bis wir dann sagen, wir haben das zumindest spürbar, weg vom Testfeld hin in den Alltag in bestimmten Segmenten zumindest?
Ja, es beginnt jetzt langsam. Wir haben die Automatisierung, wenn ich jetzt vom Straßenverkehr spreche, dann haben wir die zum Beispiel beim automatisierten Parken. Also ich kann in bestimmten Parkhäusern das Fahrzeug einfach hinfahren, Schlüssel dort drücken, abgeben, und das Fahrzeug sucht sich dann seinen Parkplatz selber. Solche Dinge haben wir. Wir haben auch in den bei den Fahrzeugherstellern so Automatisierungsfunktionen auf Autobahnen. Autobahn ist immer eine sehr schön strukturierte Umgebung, da kann man sehr gut automatisieren. Und Hersteller wie BMW und Mercedes-Benz, die haben sogenannte Level-3-Funktionen, das heißt also Hochautomatisierung, in der der Fahrer wirklich die Aufmerksamkeit nicht auf das Verkehrsgeschehen lenken muss. Und das ist aber im Moment noch recht rudimentär. Das geht bis 60 Stundenkilometer, also im Grunde für den Stau eigentlich nur. Mhm. Und der nächste Schritt wird sein, dass man das aufs normale Fahren, also bis vielleicht 100 Stundenkilometer, 120, 130 erweitert. Und dann halt wird man als Übernächstes, wenn man so will, das Ganze in den Stadtverkehr übertragen. Und jetzt haben Sie Kalifornien angesprochen. In San Francisco hat man das heute schon. Da kann man sich, das kann man heute erleben. Kann man einfach sich ein Taxi holen und das fährt einen autonom durch die Stadt. Wo ist der Unterschied? Wir haben halt in Europa, und da bin ich aus verschiedenen Gründen sehr froh drum, nicht dieses Prinzip der Selbstzertifizierung, wie es in den USA ist. Das heißt also, der Hersteller, in den USA ist es so, der Hersteller macht eine bestimmte Technologie, bringt die auf die Straße und solange nichts passiert, ist alles in Ordnung. Aber wenn was passiert, dann hat er halt ein Problem. In Europa haben wir was anderes, dort haben wir
das Problem und dann
die sogenannte Homologation. Und das heißt, dort müssen wir solche Systeme zunächst einmal zulassen. Das heißt also, TÜV, DEKRA, wer auch immer, muss sich das ansehen, nach bestimmten Kriterien es beurteilen. Und dann kann es zugelassen werden und dann ist halt das Thema der Produkthaftung ein bisschen beherrschbarer.
Ja.
Und das haben wir in Europa und das ist auch, glaube ich, ganz gut so. Und das macht aber diese Prozesse schwerfälliger und das heißt, wir müssen solche Kriterien entwickeln. Und was wir dazu bauen, vielleicht darf ich das noch kurz sagen, ja. Als TU Dresden, wir haben genau in Hoyerswerda vor, ein Smart Mobility Lab zu bauen. Das ist also ein, wenn man so will, ein Zweig, Stelle der TU Dresden. Ich würde es einmal als Campus bezeichnen, aber das ist jetzt nicht ganz korrekt. Und in diesem Smart Mobility Lab, dort entwickeln wir solche Methoden. Dort entwickeln wir also genau diese Kriterien. Nach welchen Kriterien muss jetzt ein automatisiertes Fahrzeug, aber auch eine automatisierte Flugdrohne zugelassen werden und wie muss man da vorgehen.
Hm. Der Oberbürgermeister wird uns dann noch erzählen, dass er dann darauf setzt, dass irgendwann mal ein Bus in sein Naherholungsgebiet fährt und da eben der Fahrer auch schon die Badehose anhat, weil er nur noch daneben sitzt und nicht mehr wirklich fürs Auto verantwortlich ist. Ja, also da gibt es verschiedene Dinge, die schon so ein bisschen auf dem Weg sind. Smart Mobility Lab, finde es immer schön, wenn wir so tolle Worte nehmen. Das heißt ja eigentlich ein schlaues Mobilitätsspielzimmer, wenn man so will, ne?
Ja, so kann man das bezeichnen und dort werden wir auch sehr, sehr neuartige Versuchsmethoden etablieren. Wir haben gerade vor 3 Wochen unseren hochimmersiven Fahrsimulator vorgestellt, unseren Dresden Driving Simulator, da sind wir sehr stolz drauf. Das ist ein Fahrsimulator, der weltweit einzigartig ist. Und aus verschiedenen Gründen, das kann man jetzt in der Kürze der Zeit technisch nicht erklären, aber aus verschiedenen Gründen jetzt einfach deutlich besser ist als alles, was man bisher hatte. Und den brauchen wir dazu, um diese Kriterien zu entwickeln. Wir müssen also die Menschen dort in eine sehr, sehr realistische Umgebung bringen, aber wir müssen das gefahrlos tun und deswegen in den Simulator.
Genau, der Oberbürgermeister wird dann noch erklären, dass da damit auch die Endlichkeit von KI ganz gut zu erklären ist, weil er sagt, wenn man dem Ding dreimal beibringt, dass gegen die Mauer fahren toll ist, dann macht es das mit Freude immer, weil es gedacht hat, das ist genau der richtige Weg. Also insofern auch eine spannende Geschichte, wie wir gerade da an dieser Technologiegrenze, die künstliche Intelligenz macht alles, auch lernen müssen, wie wir sie vernünftig einsetzen. Ich schwenke mal rüber zu Professor von Unwerth. Ihre Wünsche sind wahrscheinlich jetzt nicht in erster Linie so ein Labor, in dem Sie was ausprobieren können, sondern Sie hätten ganz gerne wahrscheinlich Wasserstoffleitungen überall, Wasserstofftankstellen überall und vor allen Dingen Wasserstoff überall in Mengen, oder? Was würden Sie sich wünschen?
Ja, ein Labor, in dem man was ausprobieren kann, in jedem Fall. Dem Wunsch kommen wir tatsächlich etwas näher mit unserem Wasserstoff-Innovationszentrum, das wir in Chemnitz aufbauen. Aber Sie haben vollkommen recht, die Infrastruktur ist natürlich das, was für, ich sag mal, die wirklich Energiewende, die wir tatsächlich global denken müssen, weltweit dann tatsächlich notwendig ist. Wir brauchen Wasserstofferzeugungsanlagen und zwar global. Wir brauchen ein Wasserstoffnetz. Es gibt ein europäisches Backbone-Netz, das bis 2040 nun aufgebaut wird, in dem dann der Wasserstoff, der importiert werden kann aus anderen Ländern oder der selbst in Europa erzeugt wird, dann in Europa verteilt wird. Ein deutsches Wasserstoffkernnetz, das tatsächlich jetzt in Angriff genommen wird. Man beginnt Erdgasleitungen umzuwidmen, dort wo es möglich ist, um dort später einmal Wasserstoff in Mengen zu verteilen und all das brauchen wir, um ja diesem hehren Ziel, das ist es ja tatsächlich, näher zu kommen, wirklich dieses globale Thema Energiewende dann mit Wasserstoff und Elektrizität, das wird ja beides letztendlich im Markt gebraucht und auch für die Mobilität, um diesem Ziel ein bisschen näher zu kommen. Also die Infrastruktur und natürlich die Finanzmittel, die dafür notwendig sind. Wir haben vorhin tatsächlich ja zu Recht gehört, dass wir große Aufgaben haben, sehr große Aufgaben, was erstmal den Erhalt der Infrastruktur angeht. Wir haben marode Brücken gesprochen, wir haben über marode Autobahnen und andere Infrastruktur gesprochen. Dazu dann noch eine neue Infrastruktur hochzuziehen, das kostet nochmal etwas zusätzlich, aber Gott sei Dank, über die hunderte Milliarden, die wir vorhin, von denen wir vorhin gehört haben, nimmt das dann tatsächlich sogar nur einen kleinen Bruchteil ein, um wirklich mal in eine E-Mobilitätslandschaft oder aber in eine Wasserstoffmobilitätslandschaft einzusteigen.
Dann haben Sie den Querpass ja schon geschossen, so Dr. Schuster. Vielleicht gibt es da noch eine Idee. Der Staat allein wird es nicht richten, ne? Da braucht man wahrscheinlich irgendwie auch neue Ideen, was die Finanzierung angeht.
Ja, wir brauchen in jedem Fall eine Aufgabenteilung. Ich glaube, es steht völlig außer Frage, dass, und ich nehme jetzt mal den Begriff der Dekarbonisierung, also das umfasst jetzt in meinen Augen dann Energiewende, Verkehrswende und insbesondere auch den Aufbau klimafreundlicher Produktionsanlagen in der Industrie, beispielsweise Wasserstoff, dass wir dafür viel privates Kapital brauchen. Der Großteil wird privat finanziert werden. Das steht steht überhaupt nicht zur Debatte. Ein bisschen anders sehe ich es bei der öffentlichen Infrastruktur. Also da rede ich wirklich über das, was der Staat per Definition bereitstellen muss. Also nehmen wir als Beispiel die Verkehrsinfrastruktur, also Schienen und Straßen. Erst einmal ist ja so, dass wir da auch heute schon privates Kapital für verwenden. Das beste Beispiel sind möglicherweise die ÖPPs oder PPPs auf Englisch, öffentlich-private Partnerschaften. Das machen wir durchaus schon im Autobahnbau. Bei der Bahn ist es ähnlich. Die Bahn finanziert sich ja auch nicht nur jetzt über den Bund, sondern die Bahn nimmt auch selbst Kredite am Kapitalmarkt auf. Also insofern, da ist privates Kapital schon drin. Das große Problem, wenn ich privates Kapital für öffentliche Infrastruktur verwende, besteht darin, dass es einfach teurer wird. Weil jeder private Investor hat höhere Finanzierungskosten. Er möchte natürlich damit Gewinne machen. Das ist ihm auch überhaupt nicht vorzuwerfen oder sonst irgendwas. Nur ist es nicht unbedingt das, was hilfreich ist, wenn ich ein öffentliches Gut bereitstellen will, wie wir das dann in der VWL nennen. Ich glaube, das Vereinigte Königreich ist da ein ganz schönes Beispiel. Die haben Mitte der 90er Jahre ihre Schieneninfrastruktur privatisiert und dann gab es einen großen Kostendruck wegen der Renditeorientierung und einige Sicherheitsleistungen sind nicht mehr erbracht worden, einige Reparaturen nicht mehr, manche Strecken ganz stillgelegt worden. Der Staat musste dann immer wieder zuschießen und am Ende des Tages nach ein paar Unfällen hat man das ganze Ding wieder verstaatlicht. Also kurzum, das ein bisschen bei öffentlicher Infrastruktur, gerade im Verkehr, ist privates Kapital ein bisschen im Widerspruch zu dem eigentlichen Ziel, nämlich dass wir den gesamtgesellschaftlichen Bedarf decken wollen. Wir wollen überall Leute und Güter von A nach B bringen. Insofern, es geht am günstigsten und es geht am verlässlichsten bei öffentlichen Aufgaben, wenn auch öffentliches Geld es finanziert. Und ich würde da den Staat ehrlicherweise nicht sich aus der Verantwortung ziehen lassen, dass er das auch tun muss.
Dann würden wir das ganz gerne so stehen lassen. Und ich hätte nochmal die Frage an Stefan Wiegand aus der Redaktion, sozusagen Last Minute, kurze Zusammenfassung. Was ist in der letzten Zeit noch geredet worden?
Während hier im Studio so die großen Visionen auf den Tisch kamen, so vor die Mikrofone, autonomes Fahren, intelligente Leitsysteme, Simulatoren, E-Fuels und Antrieb und Wasserstoff, ist in der Redaktion viel mehr so in diesen realitätsnahen Dimensionen gedacht und gesprochen worden. Also Leute stehen stundenlang wie gestern auf der Autobahn im Stau, weil in der Baustelle nichts nach vorn geht. Permanent sind Baustellen eingerichtet worden und eine flächendeckende Internetanbindung ist auch nicht unbedingt gewährleistet. Ich weiß gar nicht, wie es da aussieht, aber ich glaube auch nicht immer ganz rosig. Nichtsdestotrotz ist dieser Enthusiasmus hier so ein bisschen zu spüren gewesen. Wird er nicht einfach an diesen banalen Punkten ein bisschen so gebrochen, dass man sagt, naja, also vielleicht müssen wir doch einen Klimmzug mehr mit drauflegen. Das war so das, was auch Hörer uns gespiegelt haben, die mit uns immer in Interaktion standen jetzt.
Ja, das eine machen, ohne das andere zu lassen wahrscheinlich. Also endlich dafür sorgen, dass die Schlaglöcher flächendeckend sind, damit sie nicht mehr als Schlagloch wahrgenommen werden und dann aber was Modernes dazu. Ich würde eigentlich nur noch mal mit einem Nicken wieder mir ganz gerne von Daniel Kiesler abholen. Deutschlandtakt, würden Sie sich den wünschen, dass der mal kommt? Ist ja jetzt von 2030 auf 2070 verschoben worden, also noch Zeit für Sie.
Ganz, ganz eng, ja, auf jeden Fall. Das wäre super cool, einfach sich darauf zu verlassen zu können. Ach, ich habe Zug verpasst, in einer halben Stunde kommt der nächste, passt schon.
Das und auch für schön. Den Fahrer wäre es ja nicht schlecht zu wissen. Es ist 22.35 Uhr, dann müsste ich an dieser Stelle sein. Ups, ich bin da, toll. Scheinbar funktioniert mein Fahrplan.
Und dann ist auch mal auch zu spät kommen auf einmal nicht mehr so schlimm, weil es kommt sowieso der nächste Zug. Also,
der schiebt dann von hinten sozusagen. Gut, ja, wenn wir jetzt schon beim Karlauern sind, würde ich einfach mal die Runde vielleicht gleich bei Ihnen bleiben, Herr Kiesler. Wenn Sie sich was wünschen könnten zum Thema Mobilität, relativ kurz gesagt, was wäre es?
Dass die Mobilität für alle zugänglich ist, dass über Investitionen nicht gestritten wird, so wie der Herr Schuster schon aufgezählt hat. Hm. Investitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge gerne auch vom Staat her und auch gerne, dass man mich junge Menschen gerne zuhört, einem bringt, obwohl sie nicht so viel Erfahrung haben, aber sie haben auch Visionen und genau.
Deswegen waren Sie heute hier. Herr Schuster, wie sieht es bei Ihnen aus? Was würden Sie sich wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass wir nicht nur im Ziel übereinstimmen, dass wir Mobilität für alle und flächendeckend haben wollen. Ich glaube, da sind sich im Prinzip alle einig, sondern dass wir aufhören, uns die Hände in dieser Hinsicht zu fesseln und die Mittel in die Hand nehmen, sowohl finanzielle als auch reale, also Arbeitskräfte bereitstellen, um diese Ziele dann auch zu verwirklichen. Da ist mehr möglich als das, was wir momentan tun.
Okay, Professor von Unwert, was sagen Sie?
Ja, wir sollten auf keinen Fall die Ziele aus den Augen verlieren, die da heißen Klimaschutz, dem Klimawandel entgegenwirken. Das gehört natürlich auch zu einer modernen Mobilität. Und wenn wir das dann noch verbinden können mit Wohlstand, im Wohlstand wird ja generiert letztendlich aus Innovationen. Wir sind als Deutschland, als Nation bekannt für Innovationen, für Forschertum, für Erfindergeist. Wenn wir diese Innovationen dann ins Ausland verkaufen können, Produktionsanlagen dafür, für neue Technologien, dann können wir uns tatsächlich auch in Zukunft wieder einiges leisten aus den Finanzen, die wir damit gewinnen, indem wir die Wertschöpfungsketten dementsprechend so umbauen, dass wir auf der einen Seite, wie gesagt, unseren Wohlstand sichern, auf der anderen Seite aber auch eine klimaneutrale Mobilität gewährleisten und damit auch für jedermann die Mobilität plus Klimaneutralität dann herstellen.
Ja, es gibt ja Ökonomen, die sagen, eigentlich ist genug Geld im Umlauf, man muss es nur für die richtigen Dinge aufwenden, damit es dann letztendlich auch was bringt. Professor Rokop, Ihnen würde ich jetzt das Schlusswort sozusagen rüberspielen.
Oh, vielen Dank. Ja, aber ich hau in die gleiche Kerbe. Also wir erleben sehr viel Angst vor der Zukunft, sehr viel diskutieren, sehr viel lamentieren und Mobilität spielt da auch in den Diskussionen, die ich erlebe, immer eine sehr, sehr große Rolle. Lasst uns da bitte in einen anderen Modus kommen, in einen ermöglicher Modus, in einen Anpacker-Modus. Ich erlebe das gerade mit dem Bau des Smart Mobility Lab, ich kann das vielleicht nochmal sagen, der Oberbürgermeister, die Stadtverwaltung, die Bürger von Hoyerswerda sind hier mit einer Ermöglicherkultur unterwegs und es ist nicht beileibe nicht die TU Dresden alleine, die das macht, sondern es sind alle, die da anpacken und das macht auf einmal so viel Spaß. Und ich glaube, wenn wir mit so einer Einstellung rangehen und unsere Mobilitätsfragestellungen für die Zukunft gestalten, dann haben wir einfach was gekonnt und dann haben wir im Grunde mehr Spaß am Leben, weil es Gestalten Spaß macht.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Dann sage ich Ihnen Dankeschön für Ihre Zeit, dass Sie mit uns im Gespräch waren. Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit den Professoren Günter Prokop von der TU Dresden und Thomas von Unwert von der TU Chemnitz, Dr. Florian Schuster vom Think Tank Dezerner Zukunft, Daniel Kiesler, den Straßenbahnfahrer aus Leipzig und Dr. Wolfgang Gründiger, Publizist und Energieexperte. Wie angekündigt, folgen weitere Interviews jetzt. Der Diplom-Ingenieur Klaus Scholtisek, der ist im Ruhestand, lebt in Hannover und ist gerade erst 88 Jahre alt geworden. Dass wir ins Gespräch gekommen sind, liegt daran, dass er unseren Hörerservice kontaktiert hat, nachdem er die Bilder vom Einsturz der Carola-Brücke sah. Woher sein enger Bezug zu diesem Bauwerk kommt, hat er mir als erstes erzählt, als ich ihn anrief. Er war nämlich als Student im Rahmen seiner Diplomarbeit an der Vorplanung der Carola-Brücke beteiligt.
Ja, Herr Göttner, die Vorplanung haben wir damals bei Professor Brendel gemacht. Da waren wir, glaube ich, 4 oder 5 angehende Diplom-Ingenieure, die da dran gesetzt worden sind. Da hat man natürlich ein ganz besonderes Verhältnis dazu. Hinzu kommt, dass ich eigentlich an der Hochschule mal bleiben wollte. Das ging aber nicht, weil wir ein bisschen obsessiv waren. Und dann bin ich bei Dr. Rühle gelandet, später Professor Rühle, und habe am Dresdner Fernsehturm gearbeitet.
Okay, aber der fällt uns jetzt nicht demnächst um, oder? Weil der
Nein, um Gottes Willen. Aber ich sag's nur mal, dadurch habe ich schon besondere Beziehungen. Ne?
Hätten Sie mit sowas gerechnet?
Eigentlich gar nicht, muss ich sagen, weil wir haben ja eine ganz andere Aufgabe gehabt. Und zwar berühmt ist eigentlich Professor Dischinger, der halt als erster so 100 Meter Spannweite ohne Gerüst gebaut. Und zwar, die Brücke steht immer noch in Worms. Ich meine, die heißt Nibelungenbrücke. Wunderbar, er hat alle Auszeichnungen dafür gekriegt. Und wir waren, unsere Aufgabenstellung war auch, nach dem Muster unsere Brücke zu bauen. Diese Brücke wird so gebaut, dass von einem mittleren Pfeiler aus jeweils 3 Meter nach vorne hingebaut werden. Im Stahlbau ist das ganz üblich. Beim Betonbau ist das neu gewesen. Die große Spannweite war nämlich 130 Meter, war auch unsere Aufgabe, dass man 65 Meter einen Kragarm baut. Und wenn man diesen gebaut hat, kommt man von der anderen Seite auch mit 65. Und man muss dann das so kalkulieren, dass wenn die sich treffen, möglichst an der gleichen Stelle, in der gleichen Höhe sich treffen. Und dieses ist nur möglich mit einem besonderen Stahl. Und den hatte die DDR nicht. Und deshalb haben sie dann diese Flucht gemacht mit einheimischem Stahl. Und dieser einheimische Stahl ist fast doppelt so leistungsfähig, aber auch entsprechend empfindlich. Und nun hatten sie folgendes Problem. Was ein Gerberträger ist, ist bekannt, oder soll ich das kurz erklären?
Ich vermute mal, das ist den wenigsten bekannt. Das wäre ganz gut. Ein Gerberträger, was könnte das sein?
Der Gerberträger erkläre ich Ihnen mal an 3 Garagen. In der äußeren Garage ist 250. Die mittlere sind zweimal 250, da haben sie aber die Wand weggelassen und kommen wieder 250. Das zu überdachen mit dem Balken, können sie einmal einen 10-Meter-Balken nehmen. Dann haben sie aber nicht so lange Balken. Jetzt haben sie nur 4 Meter lange Balken. Da können sie 4 Meter legen von der Seite. Und jetzt wird ein zweiter Balken dort reingehängt und angeschraubt. Und das ist der Gerberträger.
Okay, ich hätte jetzt gesagt, so zusammengeflanscht, aber das wäre dann wahrscheinlich technologisch nicht richtig. Aber jetzt habe ich es verstanden, man koppelt die also dann miteinander. Und das ist bei der Corona-Brücke.
Dieses mittlere Teil, das ist ja über Wasser. Mhm. Und das ist der, der runtergeplumpst ist. Und wenn man es jetzt mal vom Ende sieht, diese Brücken können Sie nicht sanieren. Es wird immer gesagt, es wird saniert. Was saniert wird? Ich vergleiche das mal mit Berlusconi. Als er älter war, da hat er sich hier eine Falte wegmachen lassen und da so. Das ist, was sie bei der Brücke machen können. Das ist nur Optik. Aber noch eins ist wichtig, um das zu verstehen. Diesen Stahl können sie nicht überprüfen, weil sie nicht rankommen. Und das ist das, nach meiner Ansicht nach, wo es kaputt gehen kann, die Problematik, dass die Brücke ständig Schwingung hat. Diese kleinen Schwingungen, nicht diese großen, sondern die kleinen. Wir haben angesetzt etwa 50 Tonnen Bremslast, horizontale Bremslast. Wenn die Straßenbahnen bremsen müssen und das früh mittags, abends 5-mal oder 10-mal, und da kann man nichts ändern.
Ich hätte noch eine Frage zum Schluss. Ja? Wenn Sie jetzt so mit Ihrer Erfahrung auf die Brückenlandschaft und die marode Situation in Deutschland gucken, wird Ihnen da ein bisschen Himmelangst oder sagen Sie, nee, das ist eine Aufgabe, die muss man jetzt nur angehen?
Nein, da wird es Ihnen Angst. Das kann bei jeder Brücke jeden Tag passieren und das merkt keiner. Wir haben Politiker, die wollen immer gewählt werden. Und kommt ein Problem, verschieben sie das nach der Wahl. Nach der Wahl sagen, jetzt haben wir gewonnen, verschieben wir wieder. So, und plötzlich ist der Punkt da, wo es knallt. Und wir haben etwa 50 Brücken. Die sind ja alle in den 60er, 70er Jahren und die haben alle den gleichen Stahl. Und dieser Spannstahl ist seit 70 Jahren voll unter Spannung. Das können Sie einem Politiker nicht klar machen. Da sagt er, was quatscht du dummes Zeug, sie hält doch.
Haben Sie recht, schönen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir als Laien so viel Brückentechnologie beizubringen.
Wenn einer interessiert, der zuhört, ist ja in Ordnung. Wenn ich meiner Frau sage, hör auf mit dem Blödsinn.
Dann grüßen Sie Ihre Frau. Dankeschön.
Okay, wünschen was.
Kommen wir zu ehrenamtlichen Engagement. Das ist ja in vielen Bereichen unseres Lebens der Rettungsanker, wenn es staatlich oder seitens der Kommunen nicht mehr zu stemmen ist. Im Sport, bei Rettungsdiensten, aber eben auch bei der Mobilität. Inzwischen gibt es in Sachsen schon 5 der sogenannten Bürgerbusverkehre. Neu sind die in Schönheide im Erzgebirgskreis und bei mir im Landkreis Leipzig der Bürgerbus Groß-Pösener. 3 gibt es schon länger, in der Lommatscher Pflege im Landkreis Meißen, in Arzberg im Landkreis Nordsachsen und im Vogtland.
Dort verbindet der Bürgerbus die Kommunen Adorf, Bad Elster und Lengenfeld. In das Projekt eingebunden ist Monja Heinrich vom Verkehrsverbund Vogtland. Wie lange es den Bürgerbus dort schon gibt und wie es eigentlich dazu kam, wollte ich von ihr wissen.
Also der verkehrt jetzt schon seit März 2017, 7,5 Jahre. Er befördert jährlich auch 10.000 Fahrgäste, was wirklich für so eine ehrenamtliche Linie ordentlich viel Fahrgäste darstellt. Und die Anregung kam ganz ursprünglich von Bürgern aus Adorf und Bad Elster. Und da hat es ein Stückchen gedauert. Es waren auch noch andere Kommunen, die Interesse hatten. Aber letztlich haben sich die Bürgermeister von Adorf, Bad Elster und Lengenfeld mit dem Zweckverband Vogtland und dem Verkehrsverbund Vogtland und dem Verkehrsunternehmen, dem Blauen Omnibusbetrieb, zusammengetan. 2016 wurde da der Busverein gegründet.
Denn ich wollte sagen, das kann man ja nicht einfach so als eigenes Süppchen kochen und dem anderen, wenn kein Bus kommt, machen wir selber einen. Man muss das ja miteinander abstimmen, ne?
Ja, es ist auch wirklich, die Fahrpläne, die werden auch vom VVV entwickelt und in Zusammenarbeit natürlich mit dem Bedarf in den Städten und dem Omnibusbetrieb. Sie sind wirklich ein ergänzendes Angebot mit 44 zusätzlichen Haltestellen. Die Bürgerbusse verkehren an ausgewählten Wochentagen und sollen hauptsächlich die Bedarfe decken, zum Krankenhaus zu kommen, zu Einkaufsmärkten, Bahnhöfe oder auch Ausflugsziele, was halt in der Nähe zu erreichen ist. Es sind Kleinbusse für 8 Passagiere, also mit dem Fahrer zusammen sind es 9. Sie sind aber ausgebaut für Rollstuhlfahrer, also es gibt eine Rampe. Es ist für alle gut erreichbar.
Und wie ist es denn jetzt? Sie sagten es ja, Ehrenamt spielt dort eine große Rolle. Das heißt, die Fahrerinnen und Fahrer sind ehrenamtlich tätig. Standen die alle von Anfang an vor der Tür und haben gesagt, wir wollen hier auch mal Bus fahren? Oder wie schwierig ist das, da jemanden zu finden?
Das ist leider nicht ganz so einfach, weil es eben wirklich sich um ein reines Ehrenamt handelt. Es wechselt auch durch, ne? Also wir gewinnen immer neue Fahrer, aber es bleiben auch viele Fahrer, wirklich lange Jahre bleiben sie uns erhalten als gute Fahrer. Aber ich finde es auch schön, wenn ich die Gelegenheit hier gleich nutzen könnte und für Fahrer und Fahrerinnen im Vogtland werben zu können, weil eigentlich jeder, der einen Führerschein besitzt und sich sinnvoll und ehrenamtlich engagieren möchte, der könnte sich auch gerne bei uns beim Bürgerbus Vogtland e.V. melden.
Und das geht den anderen Bürgerbusvereinen im Land sicherlich ähnlich. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen, ich brauche keinen besonderen Personenbeförderungsschein oder sowas?
Doch, also sie werden da dann wirklich von uns mit betreut. Also es muss ein Personenbeförderungsschein erworben werden. Das geht einher mit ärztlichen und augenärztlichen Untersuchungen. Das wird alle 5 Jahre wiederholt, weil der Bürgerbusverein untersteht dem Verkehrsunternehmen und da werden die gleichen Maßstäbe angesetzt wie bei einem normalen Busfahrer.
Jetzt hatten wir ursprünglich, leider hat es dann durch eine Erkrankung nicht geklappt, eigentlich ihre jüngste Fahrerin mit ins Boot holen, ja. Wobei jüngste in dem Moment auch dafür steht, wann sie ins Team gekommen ist. Können Sie mal was über Frau Seidel sagen?
Ja, Frau Seidel, die ist halt jetzt in Ruhestand getreten und zum Glück wollte sie nicht von 100 auf 0 und hat sich informiert, wo sie sich sinnvoll und ehrenamtlich engagieren könnte. Und durch Bekannte und Freunde, die sie angesprochen haben, wurde sie da begeistert und fährt sehr gerne in Bad Elster, obwohl sie da gar nicht mehr wohnt, weil sie da aufgewachsen ist.
Nur damit wir mal ein Gefühl haben, also Frau Seidel kennen wir jetzt schon namentlich und Sie haben gesagt, gerne können noch mehr. Wie viele Frauen und Männer sind gerade im Moment im Kreis derer, die da die Busse fahren?
Also wir sind so bei circa 20 bis 25 Fahrern und Fahrerinnen und 3 davon sind Frauen. Also wir haben 3 Fahrerinnen.
Vorhin haben Sie schon angesprochen, dass viele das auch lange machen, weil sie wahrscheinlich, ich unterstelle das mal, auch einen gewissen Zuspruch von den Leuten kriegen, oder? Das ist bestimmt kein Job, wo man ständig beschimpft wird, sondern eher Positives erfährt.
Auf alle Fälle. Die Dankbarkeit der Kunden, das ist der eigentliche Lohn, wofür das die Fahrer auch wirklich machen. Und wer sich da einmal bereit erklärt, ist da mit Herzblut wirklich dabei. Einfach um den Leuten in der Nachbarschaft noch die Mobilität zu geben, die im ländlichen Raum halt durch den geregelten ÖPNV oft nicht zugegeben ist.
Zum Eingang hatte ich ja gefragt, wie man bei Ihnen auf die Idee gekommen ist, einen Bürgerbus zu machen. Wenn jetzt noch andere Kommunen auf die Idee kommen, gibt es da so eine Art Austausch untereinander? Also fragt man sich, wie macht ihr das, wie organisiert ihr das und hat man da vielleicht auch schon innerhalb der Landkreise so ein gegenseitiges Abgucken organisieren können?
Also ich weiß, als es im Vogtland zustande kam, wurden da ganz viel Informationen eingeholt von Bürgerbussen, müssen, die es schon gab. Und ich glaube, das ist das, was auch so aktuell fabriziert wird. Es gibt jetzt ein Handbuch, das wurde vom Wirtschaftsministerium in Sachsen dieses Jahr erst neu erstellt. Und da sind auch verschiedene Modelle des Bürgerbusses aufgeführt. Da sind auch wir zum Beispiel vertreten. Ansonsten haben wir auch gerade im nächsten Jahr, wir haben immer eine Exkursion im Jahr und da haben wir eigentlich vor, uns mit Mitstreitern auszutauschen. Das ist im Moment noch in der Planung, das ist noch nichts richtig fest, aber man muss dann schon immer im Austausch bleiben, um da auf dem aktuellen Stand zu bleiben.
Aber auf jeden Fall Nachahmung dringend erwünscht.
Ja, also ich glaube, gerade im ländlichen Raum ist es wirklich ein Projekt, was nachgeahmt werden sollte, weil gerade die ältere und vielleicht auch eingeschränktere Bevölkerung da wirklich abgeholt wird, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ehrenamtliches Engagement und kommunale Anstrengungen zum Wohle der Menschen in der unmittelbaren Nachbarschaft. Das hilft, Lücken zu stopfen. Doch auf Dauer wird es nicht die Lösung sein, es irgendwie hinzubekommen. Wir haben keine Glaskugel, was die Mobilität der Zukunft betrifft, aber es gibt Versuchsfelder dafür. Eins davon betreiben Hochschulen aus Berlin und der Lausitz gemeinsam in der Nähe von Hoyerswerda. Ich habe mich mit Heuboys Oberbürgermeister Thorsten Ruban C. verabredet und mit ihm über Wunsch und Wirklichkeit gesprochen. Mobilität der Zukunft, was gehört dazu?
Fangen wir mit dem Angestrebten an. Das Angestrebte ist natürlich, dass wir ab Frühjahr hier bei uns in Hoyerswerda, in einem unserer Ortsteile, einen großen Forschungscampus der TU Dresden bekommen werden. Dort, wo man zum Thema autonomes Fliegen, autonomes Fahren, Verbindung von Robotik und Feldarbeiten oder auch in den Tagebauen, dort wo Sperrgebiete sind, muss man sagen, heute arbeitet. Das ist eine Riesengrundlage für die Zukunft. Anwenden tun wir es schon in den ersten Vorlaufprojekten. Ich will da mal das SIVAS-Projekt nennen, was ganz eng verknüpft ist mit dem Campus, der entsteht, wo wir heute schon über Kameratechnik an den Ampeln Verkehrsströme aufzeichnen, Verhalten von Fahrern, ist natürlich alles verpixelt, da braucht man keine Sorge haben, ist keine Nummernschilder erkennbar, keine Gesichter sind erkennbar, woraus schon künstliche Intelligenz im Hintergrund ein wenig lernt, wie verhalten sich Menschen bei uns im Straßenverkehr an den Kreuzungen, um nachher vielleicht auch schneller das ein oder andere autonome Fahrzeug bei uns auf den Straßen zu bekommen.
Bis Richtung Autonomie geht das. Ich hatte mir jetzt erstmal gedacht, für den Moment wäre es ja schon mal gut, wenn eine grüne Welle sich zum Beispiel gibt.
Das haben wir auch schon eingekauft, weil wir haben im Strukturwandel unsere Verkehrsgesellschaft, unsere eigene, wir werden jetzt noch Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, Entschuldigung, die ersten Elektrobusse bekommen. Diese werden schon auch mit einem modernen System begleitet, sodass die Busse schneller durch den Stadtverkehr kommen und auch dort zeitschonender arbeiten können.
Wenn man jetzt nicht gerade im Bus sitzt, kann man dann vielleicht auch darauf vertrauen, dass Ihre KI irgendwann so schlau ist, zu merken, jetzt ist gerade Sommer, jetzt fahren sie alle Richtung Seen, dann machen wir mal dort ein bisschen mehr auf und jetzt ist gerade Sonntagsverkauf im großen Einkaufszentrum, dann machen wir mal da die Ampelschaltung anders. Ist sowas auch geplant?
Ja, das ist ja das, was man nicht oft genug sagen kann. Also KI kann ja bloß von dem lernen, was die Realität wirklich darstellt. Deswegen ist das SIVAS-Projekt ein absolut spannendes Projekt, weil es ja das Tatsächliche ist, heute abbildet und in Zukunft ist so Verkehrsströme lenkt. Wir haben da einen sehr schönen Versuchsarbeitsplatz zum Beispiel im SIVAS. Wir haben dort ein großes Mitmachlabor. Da können Sie sich auch einen Fahrsimulator setzen und dann fahren Sie eine Strecke durch die Stadt ab und eine KI lernt von demjenigen, der da auf dem Sitz sitzt. Und wenn er dort 3-4 Runden gefahren ist und dann den entscheidenden Knopf drückt und sagt, KI fahr alleine, also wenn er dann immer gegen die Mauer gefahren ist, dann denkt die KI nämlich auch, ich muss vor die Mauer fahren. Damit haben wir bis jetzt fast jedem es geschafft, rüberzubringen, KI lernt von uns. Nicht irgendwie wird eine künstliche Intelligenz hineingebracht. Wir brauchen auch Probanden aus den Bürgern. Man kann sich voll mit einbringen. Man ist voll dabei.
Okay. Vorhin haben Sie über die Strukturwandelgelder gesprochen, die Ihnen natürlich da einiges ermöglichen. Allerdings muss ja so ein Ort auch lebenswert sein. Sonst hat man irgendwie am Ende ein paar Scheinchen liegen, aber keine Leute mehr, für die man das alles so schön macht.
Ja, das sind genau diese weichen Standortfaktoren. Also wir bearbeiten, sagen wir, mit Wissenschaft und Forschung große Faktoren. Wir bereiten flankierend nebenbei noch in der Stadt natürlich den Strukturwandel, diese weichen Faktoren vor und haben da knapp 260 Millionen, die wir jetzt umsetzen oder schon umgesetzt haben. Das geht vom Wasserwerk los, was erweitert wurde, um entsprechende Bedingungen auch für Neuansiedlungen zu schaffen. Wir haben unser Lausitzbad für 26 Millionen derzeit im Umbau und wollen das nächstes Jahr komplett wieder eröffnen. Dieses Jahr schon den Spaßbereich und die Saunen. Wir haben unsere Lausitzhalle, wir haben ein interkulturelles Zentrum in der Neustadt, was total auf dem Reißbrett liegt. Also da gibt es ganz viel bis hin zum Scheibesee, also der Scheibesee, den wir jetzt mit den ersten 26 Millionen auch starten werden und mit weiteren 14 Millionen flankieren und Tourismusbereich also auch dort aufzusetzen mit privaten Investoren, die dann auch im Hintergrund dort noch weiterarbeiten. Also da ist ganz viel, um den Menschen auch zu signalisieren, hier bei uns ist es lebenswert, hier könnt ihr herkommen, also vom Arbeitsplatz bis hin zum Kindergarten findet ihr alles.
Also wenn wir weiter nach vorne spinnen, fahren dann zu diesen Orten, die Sie jetzt gerade zum Beispiel genannt haben als Naherholungsgebiet, die Elektrobusse hin, aber der Fahrer, der sitzt schon hinten drin mit der Badehose, weil er der vorne nicht mehr gebraucht.
Das wäre der Idealfall und dann muss er ganz schnell mal in den See springen und wieder raus. Nein, also das wäre der Idealfall. Natürlich werden mit den neuen modernen Elektrobussen auch diese touristischen Ziele als erstes angeschlossen. Das muss ja auch ein Mehrwert da sein. Und aber es ist heute schon, muss man sagen, auch mit den Forschungszentren so die ersten Routen abgesteckt worden, touristische Routen, wo sich auch autonome Fahrzeuge bewegen sollen. Das geht zu unserer Energiefabrik, das soll aber auch ein, zwei Ortsteile anschließen, die heute vielleicht noch ein wenig unterversorgt sind oder dann bis zum Scheibesee, ja.
Sagt der Oberbürgermeister von Hoyerswerda, Thorsten Ruban-See. Die Zukunft fest im Blick, ohne sich in Fantasien zu verrennen. Danke für das erbauliche Gespräch. Schnorkellos und dennoch optimistisch. Es war mir wichtig, bei allen Problemen, die es bei der Mobilitätswende gibt, auch die Chancen im Blick zu behalten. Ich bin Thomas Lopau. Ich danke Ihnen sehr fürs Dabeisein. Diesmal Fragen an uns oder Themenideen gern per Mail an dienstagsdirekt@mdr.de. Dienstagsdirekt als ein Wort. Unseren Radiotalk gibt's ja jeden Dienstag ab 20 Uhr live im Sachsenradio und danach als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek, ein Jahr nachhörbar. Dort in der ARD Audiothek finden Sie viele Angebote zu unserem Thema. Zum Beispiel hat der SWR der Autobahn gleich mehrere Podcasts gewidmet, denn die Schnellstraßen feiern gerade den 100. Geburtstag. Und der Tagesschau-Podcast 11KM stellt sich in einer seiner Folgen die Frage: E-Auto, Auto der Zukunft oder ohne Zukunft? Wir melden uns nächste Woche mit einer neuen Ausgabe von Dienstagsdirekt und bis dahin, Sie wissen ja, Dienstagsdirekt ist längst nicht alles, was die Podcast-Welt von MDR Sachsen zu bieten hat.
Dienstagsdirekt, ein Podcast von MDR Sachsen.